Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute wieder in meinem Bettenkeller und ich muss sagen, es ist eine Folge, auf die ich mich auch schon sehr lange gefreut habe, weil ich ja, bevor ich in der Uniklinik gearbeitet habe, bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet habe und heute ist eine Ex-Kollegin von mir, von dem anderen Arbeitgeber da, mit der ich sehr gerne gearbeitet habe und sie hat den langen Weg auf sich genommen, ist hier nach Köln gekommen und wir haben heute ziemlich warm draußen und deswegen wollte sie Pfirsich-Eistee von Volvic haben und zwar eiskalt, genau. Korrekt?
Ja, genau.
Und du hast mir ja extra sogar bei WhatsApp noch so ein Foto geschickt, ne? Und hast gesagt, genau den.
Ja, ja.
Und ja, ich war einkaufen, ich habe genau den gefunden und ich habe einen Move gemacht. Ich hoffe, das funktioniert noch, genau. Und zwar habe ich eine von diesen Flaschen, habe ich heute Nacht in mein Eisfach gelegt.
Super.
Und du wirst, wenn du sie in die Hand nimmst, merken, dass es da noch drin klimpert, weil da ist nämlich noch Eis drin.
Ey, das ist super. Ich mache das genauso, wenn ich ins Training fahre, dass ich mir manchmal sowas ins Eisfach lege, meine Wasserflasche oder so. Ja. Und dann habe ich das schön eisgekühlt beim Training, nach dem Training. Vielen Dank.
Gerne. Super. Ich muss sagen, ich habe von diesem Volvic Tee Pfirsich-Dings-Geschmack, ich habe immer das mit Minze Gurke getrunken, wenn ich mit dem Zug gefahren bin. Und aber den Pfirsich kenne ich noch nicht. Von daher, ich würde sagen, Prost, mit Hilfe von diesen...
Ja, die Deckel ist die blöd. Wir stoßen so an. Prost.
Cheers.
Vielen Dank. Super.
Also kälter geht's nicht, oder?
Nee, das ist perfekt.
Das ist sogar noch mit Eis drin.
Ja, ich liebe das so.
Anstatt
wirklich.
Eiswürfel.
Und der ist halt auch nicht so süß wie manch andere. Ist genau richtig. Ja.
Kerstin, ich habe... Immer, wenn ich an meinen alten Arbeitgeber gedacht habe, immer gedacht, wen würde ich gerne mal einladen und wen würde ich gerne nicht einladen? Und du warst immer eine Wunschkandidatin gewesen und deswegen habe ich auch gedacht, ich muss dich fragen und du bist da auch gekommen. Und es ist so, dass man immer die Leute einlädt, mit denen man am besten quatschen kann. Mhm. Und ich glaube, das haben wir in den Nachtdiensten immer bewiesen, dass es funktioniert hat. Mhm. Und deswegen sage ich jetzt zu einer gar nicht mal so hochtrabenden Folge mit Professor Dr. Dr. Tralala. Einfach nur, hallo Kerstin, liebe Krankenschwester aus der Psychiatrie.
Vielen Dank, Kajetan, für die Einladung, dass ich herkommen durfte. Freue mich sehr drauf.
Du bist etwas älter als ich und hast trotzdem, was heißt trotzdem, aber du hast auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Erfahrung in der Psychiatrie. Mhm. Möchtest du dich den Leuten ein bisschen vorstellen, was du so gemacht hast, was so deine Bewegungen im Moment sind? Ich habe ja gehört, du hast auch ein bisschen den Job auch ein bisschen gewechselt, mhm, und auch was so deine Hobbys sind, einfach weil das, ja, finde, viele Sachen, die du machst, die spielen so ein bisschen auch in den Job rein. Also du hast, mhm, ja gesagt, das mache ich zur Entspannung, mhm, das mache ich zur Sicherheit, ja, das, ja, mache ich, um Leute fortzubilden. Irgendwie viele Sachen, die du mir geschrieben hast und von denen ich natürlich vieles schon wusste, mhm, spielen da halt so ein bisschen rein. Und deswegen stell dich gerne den Leuten vor.
Ja, mache ich gerne. Also ich bin Kerstin, wie schon gesagt, bin 49 Jahre alt aus Darmstadt. Und wie bin ich in die Psychiatrie gekommen? Ja, durch die Ausbildung, durch die normale Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung. Und hatte da das Glück, die geschlossene Station kennenzulernen bei uns im Elisabethenstift. Und das war einfach die Station, da hat es mir einfach am besten gefallen, ja, von den Patienten, von dem Team. Es war einfach ein deutlicher Unterschied zu merken im Vergleich zur somatischen Station. Und daher habe ich mich riesig gefreut, als dann das Examen vorbei war und ich die Stelle bekommen habe auf genau dieser Station, auf der geschlossenen Station. Ja, und bin seitdem dort. Also was heißt seitdem? Ich war jetzt 24 Jahre dort, hauptberuflich. Genau, und
auch immer geschlossen gearbeitet.
Immer geschlossen, nie auf der offenen Station.
Ja. Hut ab, ja, davor.
Ja.
Also es gibt nur wenig Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die noch länger in der geschlossenen gearbeitet haben. Ja. Ist es, hätte ich nicht geschafft, glaube ich.
Ich sage aber auch immer dazu, weil ich höre das auch oft oder habe das oft gehört, dass du das so lange schon da machst. Das hat auch damit zu tun, dass ich nur in den ersten Jahren Vollzeit gearbeitet habe. Dann kamen ja meine Kinder 2002 und 2005. Und danach habe ich nur noch Teilzeit gearbeitet. Erstmal 50%, das ging dann langsam nach oben, bis jetzt 70%, ja. Und dadurch kann ich halt auch meine Nebenjobs machen. Mhm. Ja, ich mache einerseits, bin ich Yogalehrerin nebenberuflich. Wann habe ich es gemacht? 2016 habe ich die Ausbildung gemacht, genau. Und habe dann in diversen Studios gearbeitet, nebenbei ein bisschen, ja. Und 2017 habe ich dann die Ausbildung als Deeskalationstrainer noch gemacht in Wiesloch, Heidelberg.
An dieser Stelle möchte ich ganz kurz den Podcast zwischen mir und Kerstin unterbrechen und ganz kurz den Sponsor der heutigen Folge zu Wort kommen lassen. Denn auch dieses Mal ist es mein eigener Arbeitgeber, bei dem ich nun schon seit über 19 Jahren arbeite, die Uniklinik Köln selber. Als ich vor 19 Jahren mir überlegt hatte, nach Köln zu ziehen, war es mir wichtig gewesen, ein Krankenhaus zu gehen, wo ganz viele Fachrichtungen ineinander greifen, wo Forschung betrieben wird, weil ich immer sozusagen am Puls der aktuellen Medizin sein wollte. Und darüber hinaus gab es mir natürlich auch die Möglichkeit, mich ein bisschen selbst zu verwirklichen. Denn mir war es zum Beispiel auch möglich gewesen, eine eigene medizinische Studie zu publizieren. Und das war eine ganz tolle Arbeit gewesen damals. Die Pflege selber ist die größte Beschäftigungsgruppe innerhalb der Uniklinik. Und da ist es auch ganz egal, ob ihr eine Ausbildung machen wollt, ein duales Studium, ob ihr Quereinsteiger seid nach einer beruflichen Pause oder ob ihr einfach nur sozusagen den nächsten Karriereschritt gehen wollt. Denn die Uniklinik bietet all das und das habe ich auch sehr schätzen gelernt. Und die Fachrichtungen sind mannigfaltig, ob das Allgemeinmedizin ist, Intensiv, OP, Kinderkrankenpflege, Anästhesiepflege oder halt auch ganz spezielle Fachrichtungen wie HNO, GYN oder sonst irgendwelche speziellen Dinge, die man gerne machen würde. Die Uniklinik bietet eigentlich alles. In ihren 60 Kliniken, in den 70 Stationen, den 45 Fachbereichen kann man sicherlich den richtigen Job für jeden finden, der in der Pflege arbeiten will. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ganz viele attraktive Dinge, die man noch mitbenennen sollte. Unter anderem zum Beispiel das Gehalt, was natürlich tarifgebunden ist. Wir haben Jahressonderzahlungen, Betriebsrenten und wir haben auch ganz schön, ich nenne es immer das kleine Goodie im Moment, der Tarifvertrag Entlastung, bei dem auch darauf geachtet wird, dass ihr adäquat arbeiten könnt mit einem guten Stellenschlüssel. Und ja, die Flexibilität an dieser Stelle muss ich natürlich auch erwähnen, es gibt Teilzeitenmodelle, Dienstpläne werden oft nach euren Wünschen erstellt und damit kann man natürlich sehr gut den Job und das Privatleben miteinander verbinden. Außerdem gibt es Unterstützungskräfte wie Stationsassistenten und Patientenservice und Hol- und Bringedienste, Küchenkräfte, die uns zur Seite stehen, sodass wir halt wirklich den Fokus auch auf unsere Arbeit in der Pflege setzen können. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu Weiterbildung. Also wir haben natürlich die Fachweiterbildung in jeglicher Richtung. Trainee-Programme gibt es und es gibt noch ein Laufbahnmodell, was ich selber schon dahingehend kennenlernen durfte, weil ein guter Kollege von mir das gemacht hat und der sehr zufrieden damit war. Und wenn ihr halt sozusagen die Karriereleiter weiter hochkrabbeln wollt, dann findet ihr da auch auf jeden Fall auch das Richtige. Außerdem bietet die Uniklinik auch gerade für Auszubildende fünfmal im Jahr die Ausbildung zur Pflegefachperson und auch zu Pflegeassistenten an. Und ich finde, das zeigt auch sehr gut ihre Flexibilität und auch dahingehend, dass sie zukunftsweisend arbeitet. Ja, und dann geht es jetzt weiter mit dem Podcast zwischen Kerstin und mir. Und ich danke der Uniklinik an dieser Stelle, dass sie mir auch bei meinem Podcast zur Seite steht. Und du bist aktiv im Graf Mager unterwegs.
Ja, genau.
Zur eigenen Sicherheit, ja, wie du geschrieben hast. Ja. Da muss man nachher nochmal drauf eingehen.
Ja, genau.
Ich habe mir so gedacht, als du auch gerade davon gesprochen hast, dass du ja auch die Station so angeschaut hast. Wahrscheinlich ging es dir damals so ein bisschen wie mir, als ich, ich glaube, vielleicht erinnerst du dich noch, ich war ja auch Schüler bei dir auf der Station, weil du bist ja 2 Jahre älter als ich oder so gefühlt. Also es war die Chance, dass ich als Schüler noch zu dir kam. Und ja. Also ich hatte das gleiche Gefühl, dass ich mich so heimisch gefühlt hatte auf der einen Seite, irgendwie so angekommen zu sein in so einer Thematik, die mir liegt, so, dass ich sagte, okay, also das würde ich schon gerne arbeiten. Und als du mir dann auch noch die Geschichten aufgeschrieben hast, habe ich so gelesen, okay, den Patienten kenne ich, den kenne ich auch, den kenne ich auch. Und dann dachte ich so, wenn die Patienten, die ja ich auch kenne, die ja sozusagen auch es so viel wert sind, auch eine Geschichte drüber zu erzählen, dann sind es ja Leute, die bei dir hängen geblieben sind. Und gerade eine von denen, die ich auf jeden Fall nachher noch hören möchte, das ist halt auch ein Patient, der auch mit der Grund war, warum ich da hingegangen bin. Okay. Und das zeigte mir halt, dass ich halt einfach den richtigen Job sozusagen gefunden hatte. Mhm. Und das ging dir ja dann wahrscheinlich genauso. Du hast mir geschrieben, dass du zuerst den Menschen siehst und danach die Diagnose, aber es am Anfang umgekehrt war.
Genau, ja.
Und das fände ich super, wenn du den Leuten das mal erklären würdest, weil das ja für mich wahrscheinlich so viel reinzudenken ist. Ich verstehe den Satz grob, aber vielleicht viele, die auch mit Psychiatrie nicht so viel zu tun haben, die brauchen da eine Erklärung für so einen Satz.
Ja, was bedeutet einfach, als ich angefangen hatte in der Psychiatrie, damals wie auch heute noch, habe ich einen großen Anspruch an mich selbst, dass ich eine gute, also qualitativ gute Arbeit mache, weil ich mit schwerkranken Menschen zusammenarbeite, die in einer sehr großen Krise sind meistens. Und damals hatte ich halt jetzt auch noch nicht so dieses Wissen, ja, über die verschiedenen Diagnosen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt das Wissen eines Arztes habe nach den 24 Jahren, auf keinen Fall. Aber damals war es halt schon so, dass ich öfters mal ein bisschen was auch nachgelesen habe über verschiedene Diagnosen. Ich habe versucht, das mir irgendwie zu sortieren, mit den Patienten zusammenzubringen. Und das war so in der ersten Zeit, in den ersten 1, 2, 3 Jahren schon immer wichtig für mich, dass ich weiß, Patient A hat jetzt die Diagnose, okay, Patient B hat jetzt die. Das stand für mich immer ganz oben.
Hat dir das geholfen, wenn ich da unterbrechen darf, einfach auch zu verstehen, hat dir das geholfen, die Leute in so Schubladen zu stecken, dass man dann auch sagen konnte, okay, der hat die Krankheit, kenne ich, der hat die Krankheit, kenne ich. Oder so als Sicherheitsanker, weil gerade wenn man neu anfängt, hat man ja so ein Gefühl. Ne?
Ja, schon so als Sicherheitsanker, weil man wird natürlich auch eingearbeitet, aber bei mir war es halt damals so, ich denke im Vergleich zu jetzt mit den Einarbeitungen war das jetzt nicht so wirklich eine Einarbeitung. Ich bin halt mit jemandem mitgelaufen und habe aber schon relativ viel selbst gemacht einfach, ja. Entscheidungen getroffen, die vielleicht manchmal auch nicht so richtig waren. Und ich habe mir da versucht, irgendwo so ein bisschen Halt auch herzuholen darüber, dass ich mir, wie du das gesagt hast, ne, so ein bisschen in eine Schublade reinstecke. Ich weiß, der gehört in die, der andere gehört in die Schublade. Genau, ja.
Du hast auch geschrieben, dass es darauf geht, auch den Menschen sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist, glaube ich, für viele Menschen, ich habe jetzt gerade vor kurzem auch wieder mit jemandem Kontakt gehabt, der gesagt, boah, ich könnte das alles nicht. Wenn du dann jemanden siehst, ich nehme jetzt mal ein Klischee, der dich anschreit oder der dich bedroht oder irgendwas und dann trotzdem noch das Credo zu haben, ich sehe den auf Augenhöhe. Wie kann man jemandem, der das nicht kennt, verständlich machen?
Das ist schwierig. Es gehört halt auch eine große Portion, denke ich, Selbstbewusstsein dazu. Es gehört dazu die Fähigkeit, dass du dich abgrenzen kannst, dass du unterscheiden kannst, weswegen bin ich jetzt hier? Was ist meine Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist, einen Patienten, der in einer heftigen Krise ist, zu unterstützen und zu begleiten. Mein Job ist es jetzt nicht, dass ich auf Bedrohungen und Beleidigungen persönlich reagiere. Natürlich gibt's Grenzen, ja, und die darf ich auch aussprechen, wenn meine Grenze erreicht ist. Aber je feinfühliger ich da auch bin mit mir selbst und weiß, okay, da und da sind meine Grenzen, kann ich das frühzeitig erkennen und natürlich auch aussprechen. Ja, also ich kann mir viele Bedrohungen anhören, die gehen da rein und da raus. Aber es gibt auch Themen, wo auch ich sage, bis hierhin und nicht weiter. Und ich breche das Gespräch jetzt ab. Wir kommen so nicht weiter. Ja, ich möchte sie unterstützen, aber im Moment habe ich das Gefühl, wir kommen nicht zusammen. Und ich lasse sie jetzt einfach mal in Ruhe und komme noch mal eine halbe Stunde zu ihnen. Und wenn es in einer halben Stunde genauso ist, dann mache ich dem Patienten den Vorschlag, vielleicht kommt mal ein anderer Kollege oder Kollegin zu Ihnen. Wir finden gerade nicht zusammen und das ist auch okay. Man muss nicht jeden mögen und jedem Vertrauen schenken. Mhm. Ja, also es hat auch viel mit einem selbst zu tun, dass man sich über diese Sachen bewusst ist. Und das ist halt auch ein Thema von mir als Deeskalationstrainerin. Deswegen ist es mir so bewusst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich immer die perfekte Arbeit mache. Ja, also ich hatte auch Situationen, wo ich auch mal sehr laut geworden bin, ja, was nicht in Ordnung ist. Ja, aber manchmal, man ist halt auch Mensch. Mhm. Ja, aber mir fällt es dann auch direkt auf und ich ziehe mich dann auch raus aus der Situation und bespreche das auch nach mit Patienten und entschuldige mich dann auch dafür, dass ich da auch verbal entgleist bin oder zu laut geworden bin. Ja, oder ich habe auch schon mal eine Patientin, die im geschlossenen Zimmer war und die rausgedrängt hat, ins Zimmer zurückgeschubst, weil sie nicht verbal, also auf meine verbale Ansprache reagiert hat. Ja, ich habe sie mehrfach gebeten, ich kann sie jetzt nicht rauslassen, es ist Nacht, es liegen viele Patienten im Flur, das geht einfach nicht, ja, ich habe die Verantwortung. Und ja, die war da schon, stand so nah vor mir und dann habe ich sie sanft zurückgeschubst und es war dann ein bisschen zu doll anscheinend, dann ist sie hingefallen. Nicht schlimm, aber auf dem Po und hat sich natürlich zu Recht auch darüber aufgeregt. Ich habe das versucht, mit ihr nachzubesprechen, aber sie war da erstmal nicht empfänglich die nächsten Tage. Und das habe ich auch akzeptiert. Wir haben das dann 2 Wochen später, als sie auf dem anderen Bereich der Station war, nachbesprochen. Und es war so ein Gänsehautmoment. Sie hat das angenommen und sie hat auch erkannt, was ihr Part gewesen ist. Und das war so ein Moment, weswegen ich diese Arbeit mache. Da hätte ich fast geweint, weil es mich einfach so berührt hat, dass sie da so eine Selbstreflexion entwickelt hatte innerhalb dieser Zeit und wir das gut klären konnten.
Du hast ja selber auch mir geschrieben, ein Wort, und das passt ja zu dieser Situation richtig gut, und zwar bist du der Anker der Patienten in dem Moment, ne? So ein bisschen so der Sicherheitsanker.
Ja.
Auf der einen Seite muss man ja immer sagen, sind wir durch Gesetze und durch unseren Job, gerade auf der geschlossenen Station, ja auch gezwungen, sozusagen eine Exekutive zu sein. Weil wenn wir einen richterlichen Beschluss haben, wo es heißt, dieser Patient darf jetzt nicht raus, der muss jetzt gegen seinen Willen behandelt werden. Mhm. Weil mir persönlich, das klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber mir persönlich, wenn es sowas nicht gäbe und mir würde einer irgendwie mit der drohenden Faust vor mir stehen und sagen, Sie lassen mich jetzt raus, weil ich will jetzt rausgehen. Ja, wenn so einer vor mir steht und nicht diesen Job und nicht diese Nötigkeit hätte, die Tür geschlossen zu lassen, würde ich sagen, ja, gehen Sie doch, Tür auf, raus, tschüss, auf Wiedersehen, ist mir doch egal. Also ist in dem Moment mir ja auch egal, weil dann kriege ich keine gehauen, so.
Ja.
Aber wir haben nun mal diesen Job, dass wir eine Exekutive sind. Wir sind die ausführende Kraft von dem, was die Judikative entschieden hat.
Ja.
Und da habe ich mir dann auch bei den Sachen, die ich mir heute auch so rausgeschrieben gehabt, so überlegt, das ist so ein bisschen so diese eigene Einstellung zum Beruf kontra den Ruf, den der Job halt mitbringt. Ne? Also wir wollen den Job so und so machen, so wie du gerade gesagt hast. Du bist so ein Anker für die Patienten, hast es nachbesprochen, hast dir die Möglichkeiten gegeben, gibt's ja Alternativen, musst aber auch mal zupacken, in Anführungsstrichen. Und so jemand wie vielleicht die Patientin jetzt nicht, aber andere Patienten gehen raus und sagen, ich wurde ins Zimmer geschubst und die haben das und das mit mir gemacht und so weiter.
Gab's auch schon.
Und dann hast du aber halt dann den Ruf weg, dass du irgendwie womöglich geil drauf bist, Leute zu schlagen, Leute festzubinden, Leute zu schubsen oder irgendwelchen Leuten Böses zu tun, wo ich nur immer denke, so, wenn viele Dinge vorher nicht passiert wären in dem Leben des Patienten, also sei es, dass er krank geworden ist oder dass er sich so und so verhalten hat und so weiter und so fort, hätte ich den niemals getroffen. Und wir treffen uns bei mir auf dem Arbeitsplatz und jetzt muss ich dafür sorgen, dass das durchgezogen wird, was die Polizei, das Ordnungsamt oder der Richter entschieden hat.
Ja.
Und das ist halt einfach so, wo ich so dachte, wie siehst du so diese auf der einen Seite dann so mit Herzblut zu arbeiten und auf der anderen Seite aber dann, wenn du rauskommst, ich möchte es noch mal ein bisschen plastischer machen. Ich habe einmal eine Geschichte erzählt bekommen von einem Kollegen, der im Café gesessen hat und dann, vielleicht kennst du die Geschichte auch, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist ein Patient aufgestanden, also ein Ex-Patient aufgestanden in dem Café und hat ganz laut geschrien, der Typ da drüben verdient sein Geld, indem er Leute festbindet.
Okay.
Du lächelst, ich glaube, bei dir triggert da was.
Ja.
Und dann denke ich mir so, ey, was ist, also ich meine, Was würdest du machen in so einer Situation? Oder was würdest du dem sagen? Oder wie siehst du das überhaupt?
Also,
das
ist also wie ich in der Situation reagieren würde? Also ich sag mal so, die Geschichte, die ich dir jetzt gerade erzählt habe, das war ein schönes, positives Beispiel. Aber ich hatte auch andere Situationen mit einer anderen Patientin, die ich im Nachtdienst fixieren musste, also mit dem Arzt klar zusammen. Und die war einfach nicht erreichbar für mich. Und ich bin halt jemand, das wissen auch meine Kollegen, die mit mir arbeiten, ich bin halt jemand, das kommt vielleicht auch wegen meinem Job als Deeskalationstrainer. Ich schaue mir nicht 5 Stunden an, wie ein Patient anfängt zu eskalieren. Ich weiß, auf was ich achten muss. Ich versuche, frühmöglichst Kontakt herzustellen, wenn wir uns eingeteilt haben, wer ist für wen zuständig. Und wenn ich aber merke, das läuft in die Richtung von wegen Eskalation, dann bin ich halt eine derjenigen, die relativ schnell guckt, wie können wir das abfangen? Wie können wir noch für die Sicherheit sorgen, für den Patient, aber auch für alle anderen, die da sind? Sprich uns als Mitarbeiter, aber auch die anderen Patienten. Und gehe da relativ schnell ins Gespräch mit meinen Kollegen, die da sind im Dienst, mit den Ärzten und versuche frühzeitig das abzufangen. Und das war in dem Nachtdienst dann so, dass wir eben die Patientin nach einer halben Stunde, Stunde randalieren im Zimmer fixiert haben. Und die konnte es gar nicht annehmen. Ja, für die war ich seitdem das rote Tuch. Die hat es auch woanders weitererzählt, auf den offenen Stationen, wenn die mich gesehen hat. Das ist die mich fixiert hat. Die fixiert mich sofort immer. Und das war natürlich was, das konnte ich nie klären mit ihr. Leider. Die hat sich auch über mich beschwert. Beim Chefarzt, glaube ich. Ihre Mutter auch. Und das Gute war, dass unser Oberarzt, der musste quasi dort unten zum Gespräch antreten, musste denen das erklären, warum, wieso, weshalb. Und der hat mir im Nachhinein gesagt, Kerstin, super, dass du so genau dokumentierst immer. Weil anhand meiner Doku konnte er das alles genau verstehen und auch hat gesagt, sie hat alles richtig gemacht. Es war keine andere Option mehr da in der Situation. Und daher, also es ging für mich gut aus, nur konnte ich es mit ihr nicht klären. Und es hatte halt, wenn sie mich gesehen hat, wusste ich genau, auch bei anderen Aufenthalten, ich brauche die Frau nicht mehr zu betreuen. Die ist da einfach von mir geschädigt. Und ich habe sie dann auch immer in Ruhe gelassen.
Das ist ja auch das Gute, wenn man da mit mehreren Leuten arbeitet, dass man auch sagen kann, hey, du kannst gut mit dem, ich kann gut mit dem oder mit der bitte nicht oder mit dem bitte nicht, weil das matcht nicht so.
Und im Privaten hatte ich halt noch nie die Situation, dass ich sowas erlebt habe, wie du gerade erzählt hast, von dem anderen Kollegen. Und so, ich habe ab und an mal Patienten gesehen, aber die sind mir meistens, entweder haben sie mich gegrüßt, ganz normal, oder sie haben mich ignoriert, was auch okay ist.
Ich hatte mal in einer anderen Folge darüber gesprochen. Das fand ich nämlich ganz nett und das finde ich einfach auch einen guten Umgang damit zu fragen. Oder da war die Frage, grüßt du zuerst Ex-Patienten, wenn du sie auf der Straße siehst? Und dann habe ich gesagt, ich grüße immer nur dann, wenn ich von dem anderen zuerst gegrüßt werde, weil das den anderen dann sozusagen nicht in die Bredouille bringt, falls der mit irgendeinem unterwegs ist, dass man dann sagt, hallo, und dann sagt er, woher kennst du den? und vielleicht weiß der ja gar nicht, der andere, dass er in der Psychiatrie war. Und deswegen, ich verhalte mich immer so neutral. Manchmal ist es auch so dieses, wenn der Patient eigentlich nicht grüßen will und ich nicht grüßen will, dass man so mit so einer ganz leichten Nickbewegung im Kopf so, hallo. So ohne was zu sagen, einfach nur so nicken und so ganz leicht, so beide haben verstanden, wir haben uns da mal gesehen, aber keiner, wir wollen jetzt auch nicht reden, wir gehen jetzt auch mal weiter. So.
Ich habe auch schon erlebt, dass da gar kein Nicken kam. Also ich mache das viel über den Augenkontakt. Also ja, wenn mir jetzt jemand entgegenkommt und der schaut dich an und dann kannst du ja relativ schnell in der Mimik ablesen, ist es okay, dass er dich sieht, und dann grüßt man sich kurz und ich kann das auch erkennen, wenn es nicht okay ist, und dann grüße ich auch nicht. Dann gehe ich einfach vorbei und ist okay.
Du hast mir auch geschrieben, und deswegen, ich hab immer so das geflügelte Wort auf den Lippen, wenn es um Kollegen in der Psychiatrie geht, ob es Ärzte oder Therapeuten oder Pflege ist, dass jeder so seine Leiche im Keller hat. Und du hast mir ja auch geschrieben, wie so deine Geschichte ist. Und dann habe ich so gelesen, so, okay, wusste ich nicht. Oh, okay, wusste ich auch nicht. und weil wir da auch noch nie so drüber gesprochen haben. Und du musst ja jetzt nicht so total ausufern sein, aber vielleicht verstehen die Leute dann besser, warum du vielleicht auch mit so einem Patientenklientel aus der Psychiatrie auch so umgehen kannst, weil du vielleicht auch so Erfahrungen von zu Hause hast. Könnte ich mir jetzt zusammenreimen.
Ja, es hat bestimmt damit zu tun, was man selbst erlebt hat als Jugendliche oder junger Erwachsener. Ich habe da kein Problem, darüber zu reden. Bei mir war ausschlaggebend so, ich sag mal, der erste Liebeskummer. Ja, ich konnte damit einfach nicht umgehen. Ja, und wie alt war ich da? 18. Ja. Hm. Und wusste mir da auch nicht anders zu helfen, als dass ich mir dann diesen inneren Druck quasi über eine Selbstverletzung genommen habe. Also sprich, ich habe mir in den Arm geschnitten, ja. Mhm. Und habe das aber auch jetzt, sag ich mal, ja, das war irgendwann wieder vorbei. Ich hatte jetzt keine psychologische Hilfe deswegen und so. Mhm. Es ging irgendwann vorbei. Und das war das eine. Und wenn Patienten das sehen bei mir, ich bin ja sehr tätowiert und manche gucken einen natürlich auch genau an und die entdecken dann auch die Narbe am Arm. Und manche fragen mich auch. Und je nachdem, was ich für eine Beziehung zum Patienten habe, erzähle ich das denen auch. Jetzt nicht konkret mit der genauen, detaillierten Situation, aber ich rede da offen drüber, weil ich habe auch die Einstellung, ich kann nicht von Patienten erwarten, dass sie mir was anvertrauen, was ihnen unangenehm ist, wenn ich ihnen nicht auch ein bisschen entgegenkomme. Also deswegen mache ich es immer ein bisschen davon abhängig. Das war halt so die eine Situation, die mich so wahrscheinlich geprägt hat, so die eigene innere Not erlebt zu haben und zu diesem leider destruktiven Instrument gegriffen zu haben. Und halt in der Familie auch einfach, ja, mein Opa war alkoholkrank und mein Papa hat dann dafür gesorgt, dass er auch Therapie gemacht hat und trocken wurde. Das hat auch alles geklappt. Ich habe das damals als Kind gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, aber später redet man dann auch drüber. Mhm. Oder ich hatte auch eine Tante, die war manisch-depressiv, ein Onkel auch, ja, der sich umgebracht hat. Da kam vieles zusammen und vielleicht auch so ein bisschen die Sache, dass man sich selbst so ein bisschen auch als Freak erlebt hat. Ja, und gedacht hat, wo passe ich hin?
Wurde wo dir kann das denn auch gesagt, dass einer zu dir sagt, boah, Kerstin, du bist als Kind schon ein Freak gewesen?
Jetzt nicht genau mit diesen Worten, aber man hat das schon öfters mal suggeriert bekommen, vielleicht in anderen Worten, oder?
Ja. Na, als wir uns kennengelernt hatten, hattest du noch Dreadlocks bis zum Popo, glaube ich.
Ja,
und jetzt bist du ja, Leute, die uns bei YouTube zuschauen, sehen ja, dass du ja fast gar keine Haare mehr hast.
Ja, genau, ja.
Ja. Ja, nee, schon krass.
So hat mich das dahin geführt. Wie gesagt, dass ich in der Ausbildung dann auch den Bereich kennenlernen durfte, den geschlossenen Bereich. Und ich habe mich da halt einfach, wie du vorhin schon gesagt hast, angekommen gefühlt. Das Team hat mich herzlich aufgenommen. Es war keine große Hierarchie da, wie du es oft auf somatischen Stationen erlebst. Ja.
Einer der großen Vorteile in meinen Augen auch in diesen Psychiatrien gibt das eigentlich.
Ja.
Weil gut, viele verstehen es nicht, aber ganz kurz zusammengefasst ist das meiner Meinung nach der Hintergrund, dass halt alle Leute, die in der Psychiatrie arbeiten, voneinander abhängig sind, die gleichen Informationen zu bekommen. Und deswegen kann nicht von oben herab entschieden werden, sage ich aber, der Oberarzt sagt jetzt das und das wird gemacht, no matter what. Mhm. Sondern dass einfach auch die Pflege Gehör kriegt, die Therapeuten Gehör kriegen. Selbst die Putzfrau, wenn die was erlebt, dass sie dann zu uns kommt oder zu den Ärzten sagt, ah, ich habe da was beobachtet und so weiter. Also dass jeder halt einfach so seine Stimme hat und das macht es halt sehr flächig sozusagen in der Hierarchie und nicht so bergig.
Genau. Ja.
Ja, glaubst du denn, weil das hatte ich gerade noch so im Kopf, dass man so eine Leiche im Keller haben muss, weil das hat auch ein bisschen was mit Authentizität zu tun. Weil gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast verstanden und oder du gehst auf den Patienten zu und der öffnet sich und dann öffnest du dich auch und dann hast du so, bist du authentisch und gerade wenn du halt diese Erfahrung gemacht hast zu Hause und in deiner Vergangenheit, bist du auch eher offen dem Patienten gegenüber und sagst nicht so, was hat der und interessiert mich nicht und eigentlich bin ich Krankenschwester geworden, um eine Wunde zuzukleben mit einem Pflaster oder so. Meinst du, das hat so ein bisschen den Hintergrund?
Auch, aber das hast du halt auch nicht sofort da, obwohl ich natürlich auch mit meinen ganzen Erfahrungen, als ich dort angefangen habe, war ich 24 und es entwickelt sich einfach. Du sammelst Erfahrungen, gute wie schlechte. Und wenn du bereit bist, dich selbst auch zu reflektieren oder auch Reflexion von Kollegen zuzulassen, dich ein bisschen an die Hand nehmen lässt oder dir einzelne rauspickst, die du einfach von der Arbeit her gut findest, so ein bisschen eine Art Vorbildfunktion, ja. Und aber man wächst da halt rein. Das ist nicht so, dass du da hingehst, zack, und hast jetzt dein ganzes Repertoire, was ich jetzt habe nach fast 25 Jahren dort. Mhm. Das habe ich mir auch alles hart erarbeitet. Ich weiß nicht, ob man eine Leiche im Keller haben muss dafür. Es gibt ja auch unterschiedliche Leichen, ja. Und je nach Person macht die Leiche das jetzt mit mir, die macht das vielleicht ganz anders mit dir, ja. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie gehe ich damit um. Ich gehe auch offen damit um, dass ich auch schon selbst Therapie gemacht habe, ja, in schwierigen Lebenssituationen. Und da kommt einfach ganz viel zusammen, was mir ermöglicht, so und so mit den Patienten umzugehen. Authentisch, respektvoll, aber auch Grenzen setzen. Ja, ich habe kein Problem mit einem Patient, mit dem ich vielleicht vorgestern noch einen Witz gemacht habe, den ins geschlossene Zimmer zu bringen. Wenn ich sehe, die Notwendigkeit ist einfach da. Es macht anders keinen Sinn mehr für den Patienten.
Ich würde da gerne gleich noch drauf eingehen und ich möchte gleich noch was über Prodema hören und du hast ja noch Geschichten mitgebracht. Und deswegen, ich habe meinen Pfirsich-Eistee schon fast leer. Ich glaube, ich muss gleich noch einen aufmachen.
Okay.
Bis gleich.
Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, dass der nicht so zuckerig ist, der Tee. Deswegen kann man den so gut wegstürzen. Ich habe übrigens, aber du bist ja nicht ganz so schnell, ich habe dir noch was mitgebracht. Und jetzt gucken wir mal, ob du das vielleicht kennst. Weil okay. Ich habe das gesehen im Laden, habe gesagt, das muss ich sofort kaufen. Da ist übrigens auch noch ziemlich sehr kalt. Und zwar ist das Volvic Vitamin Plus Active Pfirsich Geschmack. Oh, da habe ich gedacht, wenn du das magst, könntest du vielleicht auch das mögen.
Das sieht toll aus, den kenne ich noch nicht.
Das gibt's aber erst, wenn du die leer getrunken hast.
Oh je, ich trinke ja so langsam. Okay, ich gebe mir Mühe.
Es ist noch kalt.
Gut.
Super. Ja, wir wollten noch mal über das Thema Deeskalationstraining sprechen. Ich hatte ja auch schon mal einen Trainer da gehabt für Antiaggressionstraining. Mhm. Und du arbeitest aber nach dem Prodema-System, was ich habe mir das mal rausgeschrieben, wenn ich da mal auf meinen Zettel spingsen darf.
Ja, gerne.
Das 2002 entwickelte System von einem Psychologen namens Wesulz, einem Mann namens Heinzmann und Brinker. Die haben dann 2006 das Institut für professionelles Deeskalationsmanagement gegründet, deswegen Prodema.
Genau, ja.
Und wichtig ist, oder was die machen wollten ist, das habe ich mir auch rausgeschrieben, Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen, Bildungswesen und Sozialwesen professionelles Handeln im Umgang mit Aggression und Gewalt zu vermitteln. Und da gibt es jetzt irgendwie schon fast 4.500 Trainer international und 1.500 Institute und Kliniken, die damit arbeiten. Und du bist einer von denen.
Genau, ja. Ich würde sagen, ich gehöre jetzt nicht natürlich zu den Ersten dazu, aber wie ich dir erzählt habe, 2017 habe ich diese Weiterbildung gemacht in Heidelberg, Wiesloch. Und das ging, glaube ich, so ein Dreivierteljahr. Es gab immer so Blockunterricht. Dann haben noch zwei Supervisionen dazugehört im Anschluss. Und und habe das dann quasi seit, ich glaube, dann 2018 bei uns im Krankenhaus war ich dann zuständig für eben diese Deeskalationsschulung für die Mitarbeiter im Haus. Also im Haus, jetzt nicht extern, sondern intern. Und
und nur für Psychiatrie oder wollen?
Nein, also zu mir sind Leute gekommen, natürlich überwiegend neue Mitarbeiter aus der Psychiatrie, ja. Aber es gibt ja Basiskurse, die gehen 3 Tage, die sind für die eher neueren Mitarbeiter. Aber das sind eben nicht nur Mitarbeiter aus der Pflege, das sind auch Ärzte, das sind Psychologen, Sozialarbeiter, es sind Mitarbeiter von der Notaufnahme auch dabei, von der Intensivstation mittlerweile auch dabei. Wir hatten, glaube ich, auch schon welche vom Empfang. Aber es gibt ja mehr Deeskalationstrainer auch bei uns im Haus. Der Heiko ja, in Rente gegangen ist. Der hat das auch lange Zeit gemacht. Sehr, sehr gut. Und der macht aber auch, glaube ich, externe Schulungen, ja, für andere Institutionen. Und mittlerweile macht er aber auch die Schulungen für die Somatik. Ja, das ist jetzt auch noch nicht so alt. Also ist jetzt dazugekommen einfach. Ja, da macht er dann die Schulung. Oder für die Geriatrie gibt es dann auch Schulungen, weil das Thema ist ja überall präsent.
Gerade wenn man sich, also mal ab von der Psychiatrie gesehen, wenn man da einfach auch nur die Nachrichten anmacht, dass es wieder, was weiß ich, Schlägerei in der Notaufnahme in Berlin in der Klinik gab und jemand zieht ein Messer und geht auf einen Arzt los und so, wo ich mir immer so denke, also ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Wie tief kann ich noch fallen, dass ich auf jemanden losgehe, der aktiv dafür eigentlich sorgt, dass es irgendeinem von meinen Freunden, Angehörigen, Bekannten oder mir selber besser gehen soll? Und ist es ja auch, also wenn die jetzt nicht gerade persönlichen Beef hätten sozusagen miteinander, ne? Wenn es eine Person ist, die ich halt, also ein Arzt ist, den ich gar nicht kenne und ich gehe da hin und möchte mit dem Messer jetzt irgendwie was durchdiskutieren, was ich ohne mein Messer nicht schaffe. Also das verstehe ich einfach. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Auch draußen, was man da den Nachrichten hört, von Gaffern jetzt mal abgesehen, aber dass es dann halt auch so Feuerwehr, die angegriffen wird.
Ja,
oder Rettungskräfte, die angegriffen werden, wo ich so denke, so, hä?
Ja.
Also.
Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Also ich kann mich da auch, obwohl ich ein Mensch bin, glaube ich, mit viel, viel Empathie, aber bei sowas hört es dann halt auch auf. Und
Ich habe mir gedacht, weil ich ein ähnliches System in meiner Klinik hier gemacht habe, gibt ja verschiedene Systeme. Kennst du dich so ein bisschen im Vergleich aus, dass du sagst, die machen mehr das und oder wo ist der Schwerpunkt in Prodema? Also geht es da eher um das Verbale oder geht es da eher um irgendwelche Grifftechniken oder um Absprachen miteinander, wie man was macht oder ist es irgendwie alles eins? Einfach so, dass ich auch so ein bisschen das noch ein bisschen von dir mitbekomme, weil da haben wir ja noch nie so genau drüber gesprochen, was das inhaltlich ist. Und ich kenne ja ein anderes System aus der hiesigen Klinik. Deswegen, wo legst du auch vielleicht persönlich deinen Schwerpunkt, dass du sagst, also dir ist es besonders wichtig, dass Leute, die zu dir kommen, besonders das oder das lernen? Ne?
Also die anderen Systeme kenne ich jetzt weniger gut. Ich kenne jetzt nur meins, das Prodema. Und Prodema ist ja quasi ein Kreismodell. Ja, das baut sich auf verschiedenen Themen auf. Und bei Prodema geht es halt auch ganz viel um diese Früherkennung. Ja, also Prodema steht jetzt nicht dafür, dass ich jetzt nur körperlich arbeite mit schwierigen, herausfordernden Patienten. Ja, das kommt eher am Schluss. Ja, am Anfang steht bei Prodema erstmal, was sind denn überhaupt die Faktoren, die Patienten, sag ich mal, aggressiv werden lassen? Wie sind denn die Rahmenbedingungen hier? Ja, also dass ich dann auch wirklich bereit bin, ich schaue mir meine Station an, wo dieser Patient liegt oder viele akute Patienten liegen, ja. Und dass man da gemeinsam dann auch schaut, okay, können wir da oder da was dran ändern? Ja, ein Beispiel war mal der Raucherbalkon vor vielen, vielen Jahren. Der wurde nachts immer abgeschlossen. Und irgendwann haben wir darüber geredet und gesagt, weil es halt oft zu Konflikten kam, abends, nachts, ne, es gibt eben viele Raucher bei den Patienten und die sind es auch von zu Hause aus gewohnt. Wenn sie nicht schlafen können, gehen sie eine Kippe mal rauchen. Und wir haben irgendwann entschieden, im Team dann halt auch, okay, lass uns doch mal einen Probelauf machen und den Balkon, den Raucherbalkon, den kleinen, für mal 3 Monate oder 6 Monate auflassen. Ja, und dann schauen wir danach, machen eine Evaluation. Und es war überwiegend positiv. Also die, die halt meistens Nachtdienst gemacht haben, gaben dann auch die Rückmeldung, nee, es hat eher die Leute entspannt, als dass es jetzt Trouble gab. Ja, klar gab es auch Situationen, wo Patienten es ausgenutzt haben, vor allem im Sommer, ne, haben sich dann da zusammengesetzt, Musik gehört, bisschen lauter sich unterhalten. Da muss ich dann halt eben wieder eingreifen
die Nachtruhe
und sagen,
einhalten.
Hier, Sie können gerne rauchen, mal 2, 3 Sätze miteinander reden, aber bitte dann wieder zurückgehen. Und eben solche Situationen, dass wir schauen, wie sind die Bedingungen auf Station, wie sind die Rahmenbedingungen, ja, wie sind die Abläufe, was kann den Patienten aggressiv machen, ja, dass wir uns da auch so ein bisschen besser reinversetzen können, weil wir wissen ja eigentlich auch aus persönlicher Erfahrung, wenn ich mit jemandem rede, über ein schwieriges Thema, das mir nicht gut geht und derjenige zeigt mir auf irgendeine Art und Weise Verständnis, fühle ich mich schon mal gut abgeholt. Das heißt nicht, dass wir die Lösung sofort haben, aber ich fühle mich verstanden. Und das ist für mich so mein Hauptpunkt, auch bei Prodema. Das ist, glaube ich, die vierte Stufe, die verbale Deeskalation. Ja, dass man dem Patienten damit quasi verständlich macht, ich bin für dich da, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst und ich begleite dich dadurch und wir versuchen zusammen eine Lösung zu finden für deine aktuelle Krise. Ich serviere die dem nicht auf ein Silbertablett, das ist ganz, ganz wichtig. Das sage ich auch immer meinen Teilnehmern, das ist ganz schwierig für viele in der Pflege, weil man ist ja gewohnt, dem Patienten immer sofort alles recht zu machen. Mhm. Bei Prodema ist es anders, also bei der verbalen Deeskalation hilfst du dem Patienten erstmal wieder runterzukommen, ich sag mal, ne, so von diesem Tunnelblick, ne, der Stier geht jetzt los, dahin zu kommen, dass du wieder logisch denken kannst. Da begleitest du den durch so verschiedene Stufen und hilfst ihm dann auch, die Lösung vielleicht selbst zu finden. Weil ich kann vielleicht Lösungen anbieten, die für mich in dem Moment gut sind, aber das heißt nicht, dass die für den gut sind. Und eine gute Lösung ist eine, die er selbst findet.
Ich hatte vor kurzem ein Gespräch auch hier am Tisch mit einem systemischen Coach, der selber auch krank ist, und der hat das auch gesagt, dass seine Inhalte, seine Arbeit eigentlich so sind, dass er sozusagen Beratung gibt, ohne Ratschläge zu geben. Das heißt, letztendlich führt er sozusagen auf einen Weg der Lösung, den die sich aber selber erarbeiten, weil er ist halt nicht da, für da sozusagen die Endlösung zu präsentieren. Ja. Und da habe ich dann mit ihm auch so gesprochen. Und dann ist es halt interessant, dass wir aber halt gerade, wenn wir auf der Geschlossenen sind und dann so Entscheidungen als Pflege oder auch als Arzt treffen müssen sozusagen, dass du dann schon auch manchmal sagst, okay, wir machen das jetzt so, weil scheinbar kommt ihnen jetzt auch nichts anderes in den Kopf. Und wir müssen halt aufgrund der Gegebenheiten so und so jetzt reagieren. Ja. Oder dass man sagt, Sie haben jetzt Option A oder Option B, aber nicht irgendwie suchen Sie sich eine Option C, D und F raus, sondern das ist so ein bisschen der Unterschied dazu. Aber der arbeitet natürlich nicht mit pathologischen Patienten, sondern er arbeitet halt mit Firmen oder mit Leistungssportlern, die halt ein Problem haben und das gelöst haben wollen. Ne? Das ist so der Unterschied. Aber das ist, glaube ich, auch ein richtiger Ansatz.
Also ich lege da wirklich großen Wert drauf, dass man einfach im Vorfeld schon sensibel wird und auch, ob das der erste Kontakt ist mit dem Patienten, dass ich bereit bin, okay, ich bin jetzt für Patient ABC zuständig, dass ich relativ früh in meinen Dienst dann noch hingehe, ob jetzt Früh- oder Spätdienst, mich vorstelle, sage, ich bin zuständig, wie geht's Ihnen jetzt gerade, brauchen Sie irgendwas? Und natürlich merke ich, wie die Patienten darauf reagieren, bei Psychotikern, die reagieren meistens sehr verhalten und denen lasse ich dann auch die Zeit und den Raum und werde die nicht bedrängen. Ja, bei anderen Patienten ist vielleicht wichtiger, dass du da ein bisschen offensiver auf sie zugehst und da braucht jeder halt ein bisschen was anderes.
Ich habe mir, gerade weil ich jetzt auch so ein bisschen mein eigenes System, was ich hier halt gelernt habe und das, was wir hier anwenden, ich habe da immer so ein bisschen, wenn ich da so ein bisschen, vielleicht negativ in den Krümeln suche, habe ich immer gesagt, eigentlich müsste man nicht nur diese Grifftechniken und irgendwie, was man halt sozusagen körperlich tut, sondern aber auch so deskalatives Arbeiten, eigentlich müsste man so Trainings jede Woche machen. Dass man so in so einem Flow drin ist. Und dann habe ich mir so gedacht, du hast mir auch erzählt, dass es ja so Basismodule gibt und dass es dann so Erweiterungsmodule gibt. Aber es gibt ja nicht sowas, was wir beide aus unserem Sport sozusagen kennen. Du aus dem Graf Mager und bei mir war das ja, wo ich ja lange Wingzungen gemacht habe, war ja auch so, dass man so eins, zweimal die Woche da hingegangen ist. Eigentlich müsste man noch zweimal die Woche Prodema auf den Stationen anbieten, damit die Leute in so einem Flow bleiben? Oder sagst du, nee, das System funktioniert auch so für sich alleine und eigentlich brauchst du es nicht?
Nee, also es braucht ganz, ganz viel Training. Und wir haben das sogar auch schon bei uns im E-Stift, dieses wöchentliche Training. Das gibt es seit ein paar Jahren. Ich kann dir nicht genau sagen, seit wann. Nur leider wurde es relativ wenig besucht. Es fand halt immer bei uns auf Stationen statt. Ja, es gab einen festen Tag. Ich glaube, es war freitags immer. Und anfangs war es, glaube ich, immer sogar eine Stunde. Und irgendwann hat sich herauskristallisiert, nee, das ist einfach zu lang. Auch gerade für die Kollegen, die Frühdienst hatten, die sind dann auch durch. Und dann haben wir es auf eine halbe Stunde reduziert. Ja, und ich muss leider sagen, dass es von anderen Kollegen, von anderen Stationen eher wenig besucht wurde, das Training. Und ich kann da nur raten, an was es gelegen hat oder liegt, ja. Und bin da auch nicht müde geworden, Werbung zu machen in meinen Basiskursen oder auch Refresherkursen, ne? Dass ich gesagt habe, ihr habt bestimmt alle eure Gründe, warum ihr nicht so ins wöchentliche Training kommt. Ich kann es euch noch mal ans Herz legen. Es ist so, so wichtig für uns alle, weil wir sind halt sehr froh und dankbar, wenn ein Notfall ist und wir drücken den Knopf. Und es kommen möglichst viele Kollegen einfach, die einfach präsent sind. Ja, das heißt nicht, dass die, ich sag mal übertrieben, an vorderster Front stehen müssen, wenn es jetzt um eine Fixierung oder so geht. Aber es macht schon so einen Unterschied, gehe ich mit 4 Leuten in ein Zimmer, wo ein bedrohlicher Patient ist, oder gehe ich mit 10, 12 Leuten da rein? Mhm. Ja, weil viele Patienten sind dann doch beeindruckt davon, dass so viele Menschen da sind, und legen sich vielleicht, Entschuldigung, freiwillig ins Fixierbett. Mhm. Andererseits ist es auch manchmal so, dass wir von vornherein, wenn die Zeit ist, um das vorzubesprechen, ja, und wir erkennen einfach, okay, der Patient ist zu gefährlich. Der ist einfach zu gefährlich. Das ist jetzt ein 2-Meter-Schrank, der macht Kampfsport seit 20 Jahren.
Hoffentlich werde ich nicht krank.
Also sowas hatten wir auch schon. Ja, und dann wird auch ganz klar gesagt, im Team mit Arzt, allen, die da sind, wir holen die Polizei dazu, weil wir sind nicht die Polizei des Krankenhauses, auch wenn manche uns vielleicht so sehen, aber das sind wir nicht. Und unsere Sicherheit geht vor. Und dann sagen wir auch, dann holen wir die Polizei dazu.
Es ist ja eh faszinierend, dass man es gar nicht glauben kann. Aber es gibt, ohne jetzt, und ich kann das total nachvollziehen, aber ohne jetzt Kollegen, Ex-Kollegen zu diffamieren, aber ich kenne genug Kollegen, die auf einer offenen Station oder auch in Tageskliniken, in Institutsambulanzen arbeiten, die einfach sagen, boah, wenn jetzt ein Notfall ist und hier einer richtig durchflippt, boah, ich will da einfach nicht, ich kann da nicht helfen, so, ne, wo man auf der einen Seite dann sagt, ja, also der arbeitet in der Psychiatrie, der soll schon seinen Mann stehen oder ihre Frau stehen, dass sie halt dann auch hingehen und helfen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nachvollziehen, wenn man halt ganz viel mit Patienten zu tun hat, die eben nicht so sind, weil man vielleicht auf einer offenen arbeitet oder wie gesagt Tagesklinik oder so, dass es halt schon sehr speziell ist und dass die dann auch sagen, nee, eigentlich, ich habe auch gar nicht die Fähigkeit dazu, mich da jetzt in die erste Linie zu stellen, wie du ja schon sagst, was es ja gar nicht sein muss, theoretisch, ne? Ja. Aber ich hatte halt schon von Anbeginn auch in der Zeit, wo wir auch zusammen auf Station gearbeitet haben, immer so das Gefühl gehabt, dass es sich halt, ja, dass es der gute Ton ist, dass man einfach sagt, okay, ich arbeite jetzt in der Psychiatrie, also komme ich jetzt auch auf einen Notfall und stelle mich halt auch dazu, auch wenn ich vielleicht nur die Tür aufhalte oder nur die Knöpfe vom Bett abmache. Aber zumindest habe ich halt was geholfen und andere waren da als, also ich kann mich erinnern an eine Aussage von damals, vielleicht erinnerst du dich auch noch, wo es dann hieß, die kam dann ein und sagte, mitten in der Nacht, ja, ich hatte Schlafbereitschaft und ich musste mir die Haare noch kämmen. Ich so, was? Ich so, wie Haare kämmen? Hier brennt's.
Okay, nee, das kenne ich jetzt nicht, die Situation. Ist ja klasse.
Und das ist halt, genau, etwas schwierig. Was ich mir so gedacht habe, ist, weil du ja jetzt auch gut über das Deeskalationstraining gesprochen hast und was ihr da macht, wie du das in den Einklang bringst mit deinem Sport. Weil dein Sport ja, also dein Kraftmager ist ja eher so dazu da, wo man dann sagt, okay, du bist jetzt alleine auf der Straße, du musst dich alleine verteidigen, musst alleine regeln. Ist man da nicht auch mal sozusagen gewillt dann, wenn du im Zimmer merkst, okay, es geht heiß her, dass du sagst, okay, komm, ich regel das jetzt schnell. Egal, scheiß mal auf Prodema, ich kann Kraftmager, zap, zap.
Nee.
Also, weißt du, wie ich meine? Ja, dass man dann auch oder eine Grifftechnik macht und sagt, okay, das tut ihm jetzt zwar irgendwie weh, aber dann ist es direkt schon runtergekocht oder so.
Nee, das mache ich nicht. Ich kann das sehr gut differenzieren, weil eben Krav Maga ist ja, gehört ja eigentlich überhaupt nicht zum Kampfsport, ja, weil am besten erklärt man es so, im Kampfsport gibt's Regeln und im Krav Maga gibt's keine Regeln, weil es geht einfach um deine Selbstverteidigung. Und wir, also da arbeitest du halt mit den Schmerzpunkten, ja. Mhm. Und ich habe das vor 3 Jahren angefangen, für meine eigene Sicherheit natürlich, ja, wirklich nur im äußersten Notfall, dass ich vielleicht eine Idee habe, wie ich aus einer brenzligen Situation rauskomme. Ich wende das jetzt auf keinen Fall bewusst auf Station an, Ja, auf keinen Fall. Es ist nur für den Notfall. Und ob der Notfall jetzt irgendwo draußen ist, ja, wo ich unterwegs bin, oder vielleicht doch auch mal auf Station, weil die Gegebenheiten so sind, ich bin alleine auf Station, ich habe den Funk vielleicht vergessen, ja, ich kann mir niemanden zu Hilfe holen und jemand greift mich jetzt wirklich so an, dass mein Leben gefährdet ist, ja, dann würde ich vielleicht irgendwas machen, um da rauszukommen, ja, aber ich würde auf keinen Fall anfangen, mich mit einem Patienten zu prügeln, ja. Darum geht es nicht im Krav Maga. Es geht darum, dass du dich lösen kannst aus gefährlichen Situationen und quasi überlebst. Mhm. Ja, und man muss da wirklich differenzieren. Also ja, wenn ein Patient mich, keine Ahnung, anspuckt, gibt mir das nicht das Recht, da irgendeine Technik zu machen oder so. Also es geht wirklich prägnant nur um Situationen, wo mein Leben akut bedroht ist. Und ich hatte ja auch das Glück, dass das bisher in der langen Zeit, wo ich da arbeite, nie passiert ist. Ja, ich hatte immer Leute um mich rum, wenn was Bedrohliches war. Wir konnten es immer frühzeitig abfangen. Natürlich gab es auch andere schlimme Situationen, da war ich aber nicht dabei gewesen. Ja.
Ja, ich glaube, es ist auch immer eine Einstellungsfrage. Also bei mir kann man mir immer auch vorhalten, ich bin ja 2 Meter groß, die greifen dich schon nicht an. Wobei natürlich ich als 2 Meter großer Mann ja oft auch Projektionsfläche für andere große Männer bin oder andere Männer, die ziemlich aggressiv sind. Ja. Aber es ist, ich glaube auch, allein wenn man halt so eine Art Kampfsport macht oder Sicherheitstraining oder was auch immer, wie man das nennen will, einfach eben, weil, wie du ja sagtest, im Krav Maga gibt es keine Regeln. Das ist ja das Gleiche wie beim Wing Chun, was ich gemacht habe auch. Ja. Dass man halt einfach weiß, okay, ich fühle mich zumindest situativ ein bisschen sicherer, kann auch mal sicherer auch mal in ein Patientenzimmer reingehen, wo ich weiß, okay, da könnte mir auch einer auflauern oder halt nicht. Aber dass man halt einfach sagt, so, ich bin jetzt hier, ich bin präsent, mit so, wie sagt man das metaphorisch, mit stolz geschwellter Brust gerade stehend und nicht so als Opfer.
Ja.
Und dass man weiß, okay, sollte wirklich was hart auf hart kommen, dann hätte ich zumindest noch eine kleine Antwort parat.
Genau.
Und das macht ja viel aus dann auch, ne, so für das Selbstbewusstsein.
Ja, und vor allem lernst du halt dort im Training auch wirklich, also bleibt ja nicht aus, ne? Wir trainieren mit Tiefschutz, mit Mundschutz, wir machen manchmal Sparring mit Schienbeinschonern, mit Handschuhen, ja.
Ich folge dir auf Social Media, ich sehe oft die Fotos, meistens sind es ja so diese danach dem Training Fotos, alle sind glücklich und denke mir so, wer zum Geier hat meine Kerstin schon wieder komplett zerstört?
Ja, also es ist halt, du arbeitest wirklich miteinander ganz, ganz nah. Also wir trainieren ja auch so Sachen wie, wenn du auf dem Boden liegst und der sitzt auf dir drauf und wirkt dich oder hat dich im Schwitzkasten am Boden oder greift dich mit dem Messer an im Stehen oder wirkt dich. Wir machen ja ganz verschiedene Szenarien, immer und immer wieder, ja, und trainieren das und sind da natürlich auch sehr nah, müssen manchmal auch gegen Pratzen schlagen, treten, ja, weil da kannst du dann auch mal richtig gucken, wie viel Power hast du. Wenn ich mit meinem Partner trainiere, muss ich, das ist auch eine ganz wichtige Regel bei uns, Safety at first. Also ich versuche natürlich schon, die Punkte anzuvisieren und zu treffen, aber vorsichtig, nicht volle Kanne, ja. Weil wir einfach miteinander trainieren. Da ist mein Partner und nicht mein Gegner. Ja, klar, am Ende gibt es immer einen Abschlusstrill. Da muss man das alles ein bisschen unter Adrenalin probieren zu machen. Aber es geht halt auch wirklich darum, man lernt seine Kraft kennen. Und vor allem lerne ich auch mal körperlich so ein bisschen, ich habe auch schon oft eine gefangen, ja, habe eine abbekommen im Gesicht, auf den Nacken oder wo auch immer.
Im Training.
Ja, habe da auch schon öfters Blauflecken davon getragen, das bleibt nicht aus. Aber es hat den Vorteil, ich glaube, ich hoffe nicht, aber wenn mich doch mal jemand angreifen würde, dass mich das vielleicht nicht ganz so lange in eine Schockphase bringt, wie jemand, der sowas nicht macht. Ja.
Glaubst du, dass dein Verhalten und das, was du, dass du Krav Maga trainierst oder dass du auch Prodema gemacht hast oder dass du auch so lange Erfahrung hast, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, wann hast du wirklich mal eine Blessur oder was Ähnliches von einem Patienten bekommen, wo du sagst, okay, da bin ich zu Boden gegangen, da hat er mich an den Haaren gerissen, da ist das und das passiert, da war ein Patient so gefährlich für mich, dass ich auch so in einer richtigen Gefahrensituation, jetzt nicht 10 Leute stehen drumherum und wollen jetzt eine Fixierung durchführen, sondern wirklich, dass du gefährdet warst. Ist sowas passiert? Gab es sowas? Also und wenn nein, warum nicht?
Also ich glaube, sowas ist mir wirklich nie alleine passiert. Ich war mal bei der einen oder anderen Situation dabei, wo ein Patient richtig ausgeflippt ist und Kollegen zu Boden gebracht hat und wir uns alle draufgestürzt haben. Damals gab es, glaube ich, noch kein Problem. Ja, an was liegt es? Vielleicht ist es ein bisschen Glück, vielleicht ist es aber auch meine Haltung. Und die Haltung, mit der ich arbeite, eben, dass ich versuche, frühzeitig so diese Frühwarnsymptome wahrzunehmen und zu deuten oder anzusprechen. Ich versuche, frühzeitig in Kontakt zu gehen mit dem Patienten. Nicht erst, wenn der so vor mir steht und mich anbrüllt. Wobei, das kann auch noch funktionieren. Also ja. Es gibt halt eine Grenze bei Prodema, wo quasi die verbale Deeskalation dann auch ein Ende hat, wenn es wirklich die Gefahr ist, dass der körperlich wird mir gegenüber. Wenn er jetzt schreit oder eine Tasse gegen die Wand wirft, auch da kann ich, wenn ich es mir zutraue, versuchen hinzugehen und ihn verbal zu deeskalieren. Ja, das geht schon. Und also ich glaube, es hängt viel mit meiner Art und Weise zusammen, wie ich arbeite, dass ich da versuche, frühzeitig einzuschreiten. Ich denke, ich gehe auch sehr respektvoll und freundlich mit den Patienten um, auf einer Ebene. Ich lache auch gern mit den Patienten, ja. Es gibt da alle Facetten. Ich nehme die Leute sehr ernst einfach. Und das versuche ich denen immer wieder zu vermitteln, dass ich nicht ihr Feind bin, weil natürlich viele, die gegen ihren Willen auf einer geschlossenen Station sind, bist du erstmal der Erste, den sie sehen.
Du bist die Projektionsfläche.
Genau, und sie sind schuld und lassen sie mich hier raus. Ja.
Sie
und,
haben den Schlüssel.
Und ich sage dann immer übertrieben, nee, ich war nicht draußen und habe sie hier rein begleitet und reingeholt. Genau. Das war die Polizei eventuell. Ich arbeite hier, um Ihnen hier eine Begleitung zu geben, eine Unterstützung in der wahnsinnigen Krise, die Sie gerade haben, und möchte Ihnen das so angenehm wie möglich machen und dass Sie so schnell wie möglich wieder hier raus können. So gehe ich immer damit um. Ja, ich versuche das denen schon zu reflektieren. Was ist mein Part und wo hört meine Verantwortung auf?
Ich finde das auch, das ist jetzt ein bisschen anderes Geschwafel, aber ich finde auch, dass einem diese Fähigkeit zu erkennen, wenn Aggression da ist, das zu deeskalieren, im Gespräch auch ein bisschen umzukehren oder dann halt auch so dieses Gespräch anders zu regeln, das finde ich wie so eine Art für mich persönlich, manchmal wie so eine Art Herausforderung, ne, dass ich so sage, wie so eine Challenge an mich persönlich, schaffe ich das jetzt zu deeskalieren? Ich hatte zum Beispiel eine Sache, weißt du sicherlich nicht, weil das war in einem ganz anderen Kontext. Ich habe auf einer Messe gearbeitet, die im Wald stattgefunden hat. Und da ging es letztendlich, um das kurz zu erklären, um Eingangs- und Ausgangsverkehr von vielen LKWs, die da reingefahren sind und Anwohner, die halt in so einem kleinen Örtchen gewohnt haben, wo diese ganzen LKWs reingefahren sind, da waren halt welche dabei, die halt ziemlich genervt waren darüber, über diesen Verkehr und dass da dann Einbahnstraßenregelung gab, wo es vorher keine gab und so weiter und so fort. Und ich habe das mitbekommen, bin dann zufällig auch zu der Situation hinzugekommen. Da kam dann irgendwie der zweite Chef von der Security oder da irgend so ein Vorarbeiter von der Security-Firma. Und dann bin ich zu dem hingegangen, habe dann so zu ihm gesagt, so, hey, lass mich mal regeln. So, habe ich gesagt. Sag ich, stell dich nur hinter mich. Und er war fast so groß wie ich. Viel besser durchtrainiert. Und dann kam ich halt dahin. Und da waren dann irgendwie 6 Erwachsene. Und der eine war ziemlich angeschossen mit Alkohol. Und war am Schimpfen und am Schreien. Und ich kam dahin, ich habe nur Hallo gesagt. Ich hatte natürlich so eine Weste an, wo man dann erkannte, okay, ich gehöre hier zu dem Verein da. Aber Der hat mir direkt schon mehrmals innerhalb von 3 Sätzen gesagt, dass er mir wahrscheinlich gleich aufs Maul hauen wird. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, pass auf, ich versuche es jetzt hier mal deeskalieren zu regeln. Und das Ende vom Lied, ich kann jetzt nicht so in die Einzelheiten gehen, weil es dann auch langweilig wird, aber man deeskaliert dann halt mit der Zeit und redet und so. Und am Ende war es dann halt so gewesen, dass alle anderen Erwachsenen, die halt keinen Alkohol getrunken haben, verstanden haben, warum hier Dinge passieren. Und dass man dann halt auch sozusagen auf die zugehen kann und dann, dass man das verständlich machen konnte. Und dass die dann sozusagen ihren Aggressor so in die Mitte genommen haben und gesagt haben, komm, jetzt geh mal wieder rein, jetzt lass mal den Mann in Ruhe, der muss auch nur seine Arbeit machen und so weiter und so fort. Und das Gute war, dass der etwas heiß gewordene Security-Mann hinter mir, der war so ein Heißsporn, ne, so ein Jüngerer, dass der dann Gott sei Dank nichts gesagt hatte, weil der hatte sich schon sozusagen die Handschuhe angezogen. Der wollte schon regeln. Und der lief dann mir hinterher, als wir dann da so 10 Schritte weiter weg waren, und der sagte dann einfach nur so, wow. Und dann habe ich gesagt, ja. Naja, das ist mein Job. Ich meine,
ich kenne sowas Ähnliches. Ich habe sowas auch schon mal erlebt, aber auf Station, wo unsere Station ist ja in A- und B-Bereich unterteilt, und ich musste dann mal auf die B-Seite mit der großen Terrasse, ne, die ja geschützt ist, und da habe ich dann jemand schreien hören und habe dann meinen Kollegen gesagt, hier, die Frau so und so schreit sich da gerade einen ab, vielleicht wäre es mal gut, wenn jemand hingeht von euch. Ja, okay, die so und so geht mal hin. Ich so, alles klar, dann habe ich irgendwas gemacht. Nach ein paar Minuten wollte ich wieder in den anderen Bereich gehen, habe die immer noch schreien hören. Ich so, wolltet ihr nicht jemanden hinschicken? Ja, die ist auch dort. Ich so, und die schreit immer noch so, das ist ja okay, darf ich mal hingehen? Ist es okay? Ja, ja, geh ruhig hin, Kerstin. Und dann bin ich hingegangen auf die Terrasse, ich kannte die Patientin. Die hat da wie ein Rumpelstilzchen, ja, einen Aufstand gemacht. Es waren auch noch andere Patienten auf der Terrasse. Die Kollegin saß auf der Bank, wusste einfach nicht mehr weiter. Und dann habe ich halt diese verbale Deeskalation angefangen. Und je besser ich einen Patienten kenne, umso besser kann ich mich da auch eingrooven. Also ja, ich weiß jetzt, bei wem kann ich jetzt eher so ein bisschen locker reden, ja, bei anderen ein bisschen vorsichtiger. Und das war so eine, da konnte ich so schon ein bisschen derbe Ausdrucksweise benutzen. Und ich hatte die innerhalb von, es waren keine 2 Minuten, ist die von der Lautstärke runtergegangen und konnte normal mit mir reden. Sie hat dann eine Lösung gefunden und so weiter. Und meine Kollegin saß daneben und hat gemeint, wie hast du das gemacht? Okay. Ich versuche seit 5 Minuten, die Frau zu beruhigen. Und da habe ich gesagt, du, das ist gar kein Ding. Du hast noch nicht diese Schulung gehabt. Du kannst es nicht wissen. Das hat schon Hand und Fuß und das hat gewisse Fragetechniken, ja, und ist alles in Ordnung. Aber ich dachte, ich helfe jetzt mal.
Ich trinke jetzt noch einen Schluck, weil ich habe schon die zweite Flasche gleich wieder leer, weil es hier so warm ist heute. Die Leute werden das wahrscheinlich gar nicht verstehen. Wahrscheinlich kommt die Folge irgendwann im Januar, im Februar oder im März raus und wir nehmen das hier gerade im August auf. Aber wir machen noch ein Päuschen, dann sehen wir uns gleich wieder.
Okay.
So, ich glaube, ich muss dir dann nachher die Flasche einfach mitgeben ins Hotel.
Fall. Die musst du mir auf jeden Fall mitgeben. Die bleibt nicht bei
die
dir.
Bleibt nicht hier. Nee, das dachte ich mir schon. Genau, ich hatte noch einen so einen Gedanke, weil mir auch, um das Thema dann auch mit der letzten Frage dann abzuschließen, ich hatte immer das Gefühl gehabt, und ich hatte wirklich auch Gott sei Dank nicht so viele Situationen, wo ich mich körperlich erwehren musste. Lass es in 22, 23 Jahren Psychiatrie vielleicht 4, 5 gewesen sein, wo ich wirklich auch mal massiv mich selber auch erwehren musste. Würdest du denn kategorisch empfehlen, irgendeinen Kampfsport zu machen, wenn man in der Psychiatrie arbeitet, dass du sagst, eigentlich ist es so ein bisschen so die Butter und Brot, oder eher nicht?
Empfehlen, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer mit, weil es gibt ja auch Menschen, die an sowas jetzt gar keinen Spaß haben, ja. Natürlich ist es sinnvoll, wenn du, egal in welchem Bereich arbeitest, wo du mit Menschen zu tun hast, die eventuell auch mal ausrasten können, ja, die bedrohlich werden können, etc. Ja.
Ja, weil so Sachen wie zum Beispiel Polizei oder Justiz haben das ja theoretisch auf dem Stundenplan stehen, wenn die die Ausbildung machen, oder vielleicht sogar in so einer immer wiederkehrenden Folge von Trainings, wo man sagt, okay, die müssen dann, ich weiß nicht, in Hessen machen die ja, glaube ich, Jiu-Jitsu oder irgendwas, dass sowas gemacht
wird. Also ich finde es nicht verkehrt. Ich kenne auch eine Kollegin, die auch woanders schon gearbeitet hatte, die hat mir auch erzählt, die haben auch noch andere Dinge an die Hand bekommen, ebenso. Also nicht Prodema, sondern auch wirklich einen Patienten relativ schnell unter Kontrolle zu bekommen, ja. Es ist auf keinen Fall verkehrt. Also ich möchte es nicht mehr missen, weil es macht halt auch was mit dem eigenen Sicherheitsgefühl. Ja, ich bin keine 2 Meter groß und habe 100 Kilo. Aber trotzdem muss ich sagen, durch das Training, was wirklich sehr anspruchsvoll ist, körperlich, wie aber auch natürlich von der Aufmerksamkeit her, von der Konzentration, ist es auf jeden Fall eine großartige Sache. Ja, ich fühle mich damit auf jeden Fall viel, viel besser, sicherer. Ich weiß, ich könnte vielleicht auch einen Schlag einstecken, wenn einer kommt, wenn ich nicht frühzeitig irgendwie blocken kann. Mhm. Ja. Was halt auch ein wichtiger Aspekt ist, ist so dieser Abstand. Ja, das versuche ich meinen Teilnehmern halt auch immer einzutrichtern.
Die Distanz, wie man voneinander wegsteht, meinst du, ne?
Du steckst einfach nicht in den Köpfen der Leute drin. Das kann ein alter, verwirrter Opa sein. Du kannst das falsche Wort auf einmal, du benutzt ein Wort, das den triggert und dann hast du eine sitzen, weil du dich zu ihm aufs Bett gesetzt hast, um den zu mobilisieren, ja. Mhm. Also der Abstand ist halt so auch ein ganz großes Thema immer bei mir in den Schulungen, ja. Einfach oder auch mal sich trauen, laut zu werden, ja. Ich kann das wunderbar, das üben wir.
Weiß ich gut.
Wir üben das auch im Training, aber ich übe das auch mit den Teilnehmern ja in den Schulungen. Ja. Und da habe ich ja auch oft so junge Frauen, ja, die sich nicht trauen, laut zu werden, ja. Wenn ich spiele es dann immer so ein bisschen mit denen nach, also dass ich die bedränge. Ja, auf die zugehe und die sollen dann üben, das Stopp, ne, zu machen, auch verbal. Und viele können das gar nicht. Und denen gebe ich dann auch mal die Hausaufgabe auf, du machst es jetzt heute vorm Spiegel und schreist dich mal richtig an. Ja, weil
das triggert bei mir irgendwie so den Gedanken, weil ich hab vor langer, langer Zeit habe ich auch schon mal selber Kurse in Wing Chun gegeben für Frauen. Mhm. Und allein die Aussage wirklich mit einem Faustschutz, also mit einem leichten Faustschutz an der Faust, habe ich dann der Frau in dem Frauenkurs halt gesagt, schlage mir vor die Brust. Mhm. So ungefähr 50% oder 30% deiner Kraft. Nur das. Mhm. Nur das. Ich wehre mich nicht ab. Es geht nur darum, dass du auch spürst, was für eine Kraft du selber hast, dass du das erkennst und dass du auch weißt, was deine Kraft bewirken kann.
Ja.
Und dass du aber auch dieses Gefühl hast, wie fühlt es sich an, wenn meine Faust irgendwo auftrifft?
Mhm. Genau.
Weil das ist ja, was man sonst nicht macht. Und dass man dann selber womöglich in so einer Situation, wie man das manchmal in schlechten Filmen sieht, wenn er dann auf einmal jemanden gegen Kinnhaken schlägt und dann selber an die Hand greift und sagt, aua, aua, meine Hand.
Ja.
Weil der Kinnhaken, weil das Kinn so hart war. Ne? Und das... Da gab es Frauen bei mir im Kurs, die haben das nicht gekonnt. Mhm. Also die einfach gesagt, nee, traue ich mich nicht. Ich kann dir nicht vor die Brust, ich mag dich doch oder ich finde dich als, ich respektiere dich als Trainer oder so. Ja. Wo ich immer gesagt, das ist doch alles Entschuldigung.
Ja.
Habe ich gesagt, übe das.
Ja, das ist so, so wichtig, dass man sich da traut, auch mal so ein bisschen ins Körperliche zu gehen. Also ich finde es super sinnvoll für einen selbst im privaten Bereich, ja, dass man da, sag ich mal, gewisse Ideen hat, sich selbst zu schützen, zu verteidigen oder auch seine Familie, sein Kind, was auch immer. Ja, das üben wir auch im Training. Mhm. Ja, was ist, wenn du von mehreren Leuten angegriffen wirst? Ja, was machst du, wenn du ein Kind dabei hast? Oder, ja. Mhm. Es wird alle Szenarien werden durchgespielt. Natürlich, je weiter du kommst, man kann da so eine Art Gürtelprüfung machen, das heißt Level-Testing im Krav Maga. Mhm. Und da gibt es eben auch verschiedene Stufen. Natürlich, je weiter du kommst, umso schwieriger wird es, ja, umso mehr Waffen kommen mit auch ins Spiel, ja, also wir lernen auch, was machst du, wenn dich einer mit dem Baseballschläger angreift oder Messer oder, ja, oder drei Leute dich einzingeln.
Ja, genau.
Und ich finde das, guck dir die Nachrichten an, du hast vorhin schon gesagt, guck dir die Gesellschaft an, die Leute, die werden immer hemmungsloser, aggressiver, die stumpfen ab. Und sind immer gewaltbereiter. Und ich sag halt, ich werde kein leichtes Opfer sein für jemanden, der...
Du hattest mir das ja auch aufgeschrieben mit dem, dass du auch so das Gefühl hast, dass die Patientenübergriffe auch so zugenommen haben, gefühlt. Mhm. Also du hast ja jetzt keine Strichliste geführt und hast gesagt, früher waren es 10 in der Woche und heute sind es 18 oder so. Aber warum glaubst du, ist das so? Wo kommt das her? Ist die Gesellschaft anders geworden? Ist der Druck anders geworden? Was denkst du, ist da der Grund?
Ja, ich denke, vielleicht kommt von allem ein bisschen was rein. Also ich glaube schon, dass die Menschen einfach da abstumpfen, ja, dass da auch keine Empathie mehr füreinander da ist, dass nur noch ich, ja. Und dann die Leute, die in die Psychiatrie kommen, die sind ja noch mal, ja, mehr belasteter.
Durch die Krankheit halt, ne?
Dann, klar, gab es natürlich auch diese Flüchtlingswelle, ja, dann hatten die Leute keine Möglichkeit, mit mir zu reden oder mit uns zu reden, weil sie die Sprache nicht können. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm, ja, wenn du noch nicht mal verbal mit jemandem in Kontakt treten kannst. Ja, oder dass Leute dann auch so eine Anspruchshaltung haben, gib mir jetzt Zigaretten, gib mir dies, gib mir jenes. Und wenn du sagst nein und bist noch eine Frau, dann es ist sehr gefährlich, kann das sehr gefährlich werden. Und das, ich denke, das hat viele, viele Faktoren einfach. Aber ich möchte einfach nicht tatenlos sein und sagen, nee, oder dass meine Angst mir im Weg steht. Ich sage auch nicht, dass ich nie Angst habe. Natürlich habe ich auch Angst, aber ich versuche da offen mit umzugehen und damit zu arbeiten, konstruktiv.
Ich würde deine letzten Aussagen so ein bisschen als Hook-up nehmen für so die erste Geschichte, weil du hast ja gesagt, du hast eine riesige Freude gespürt, als du dann die Stelle auch bekommen hattest auf der geschlossenen Station. Und zum Thema verroht sein und etwas komisch, bist du dann an deinem ersten Tag, hast du wie geschrieben, auf Station gekommen, hattest eine grüne Cargohose an und eine Patientin begrüßte dich mit den Worten, na du Nazi-Schlampe.
Ja, das werde ich nie im Leben
Aber da hattest vergessen. Du doch, ich meine, auch von der Frisur her warst du doch noch nicht so wie jetzt. Also, dass man sagen könnte, okay, du hättest so eine Klischee-rechtsradikalen Frisur oder irgendwas.
Ich hatte lange blonde Haare und ich glaube, ich hatte einen Zopf oder vielleicht hatte ich da auch schon Dreadlocks gehabt. Das kann auch sein. Genau,
Und warum hat sie das gesagt? Wegen der Hose? Oder?
Ich glaube, die hat irgendwie auch also ihr Schubladendenken gehabt. Und vielleicht hat sie auch Vorerfahrungen gehabt mit Menschen, die so aussehen wie ich vielleicht. Und dann kam noch diese grüne Hose dazu im Bundeswehrstil. Und ja, dann ging das zack, zack. Und wie gesagt, mein erster Tag, ich komme auf Station und sie so, hallo, du Nazi-Schlampe.
Und ist nur das für die Leute auch zu Verständnis. Ist das jetzt so eine, sage ich jetzt mal, so eine Sache gewesen, dass die Patientin dich gesehen hat, hat da irgendwie so eine Art Klischee miteinander verbunden und hat da mal einen rausgehauen oder steckt da irgendeine Krankheit dahinter, dass man sagt, die hat dich verkannt oder die hat einen Wahn auf, hat gedacht, sie wäre, was weiß ich, noch im Nazi-Regime und wurde jetzt inhaftiert und du bist jetzt der neue Wärter. Also weißt du, dass man sowas Pathologisches dahinter sieht oder war das einfach nur, weil sie Bock hatte, dich rundzumachen im Rahmen von, was weiß ich, einer dissozialen Persönlichkeitsstörung oder so irgendwas?
Ja, das war eine manische Patientin und ich denke, das hing da vielleicht auch so einfach ein bisschen mit ihrer eigenen Persönlichkeit zusammen oder mit ihren, sag ich mal, Abneigungen gegenüber bestimmten Menschen oder Aussehen, ja.
Cargohosen.
Ja, genau. Und die Manie hat sie dann natürlich, denke ich, auch sehr beflügelt, mir das so offen und direkt entgegenzuschmeißen. Ja, aber ja, so Situationen passieren, ja.
Vielleicht muss ich, in Kürze habe ich noch eine Aufnahme geplant, auch noch mit einer bipolaren Patientin, die als Rapid Cycler oft auch in manischen Phasen ist. Vielleicht frage ich die mal, wo sowas herkommt, dass die mir vielleicht erklären kann, dass man vielleicht die Gedanken, die man im Kopf hat, nicht direkt sozusagen auskotzt und was sieht und dann sozusagen verbal drauf reagieren muss, sozusagen.
Ja gut, bei den Manischen ist es ja so, dass die unheimlich denkbeschleunigt sind und im Antrieb gesteigert und die Stimmung ja völlig euphorisch ist oder auch dysphorisch ist. Und da passiert es natürlich schnell und vielleicht wollte sie auch testen. Ja, viele Patienten, gerade ja doch die Psychiatrie-Patienten, erinnern manchmal an kleine Kinder. Ja, die fühlen ganz viel. Wie du drauf bist, wie du tickst. Und die probieren natürlich auch, wie kleine Kinder, Grenzen auszutesten, weil sie einfach in einem System sind mit diesem Rahmen, ne, der geschlossenen Station.
Ich glaube, du musst auf jeden Fall noch mal zwei Sätze dazu sagen, weil ich verstehe diesen Satz. Aber man könnte jetzt denken, okay, diese Krankenschwester mit ewig Erfahrung denkt jetzt irgendwie psychisch Kranke werden wie kleine Kinder. Also ich weiß, was du damit sagen willst. Vielleicht versteht es der eine oder andere nicht ganz. Vielleicht, dass du das doch mal klarstellst, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass es nicht falsch verstanden wird. Weil
ja, ich meine das auch durchaus gar nicht negativ oder abwertend oder dass in eine Schublade gesteckt wird. Aber Kinder haben ja oft die Fähigkeit, dass sie ganz viel fühlen. Und denen musst du jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang was erzählen, damit sie das vielleicht so sortieren können, was da jetzt los ist oder wie jemand drauf ist, ob jemand jetzt hoch erfreut ist oder total niedergeschlagen oder wütend, ja, oder du bist gerade mit was ganz anderem beschäftigt, ja, sagst aber eigentlich was anderes, ja. Und so diese Diskrepanz, und das meinte ich damit, dass Patienten da auch so eine Fähigkeit haben, die meisten, vielleicht auch nicht alle, aber viele spüren das, wie du drauf bist. Und deswegen ist für mich auch so dieses authentische Arbeiten wichtig, ja. Also ich werde den Patienten nie irgendwas erzählen, was nicht Sache ist. Mhm. Ja, ob das jetzt was bisschen was aus dem Privaten ist oder auch was die Rahmenbedingungen angeht oder der Aufenthalt auf der Station. Ja, ich werde denen nie was erzählen. Ja, sie können morgen wieder entlassen werden, wenn die untergebracht worden sind. Mhm. Ja, dann sage ich, nee, sie sind bis da und da untergebracht. Sie haben aber das Recht, einen Widerspruch einzulegen. Ja, den können wir auch ins Gericht faxen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann kommt ein Rechtsanwalt, redet noch mal mit ihnen. Ja, also ich bin da schon auch ehrlich.
Das ist immer diese dauerwährende Diskussion, die ich auch immer, die auch mal aufkommt, immer gerade, wenn man auch neue Einflüsse hat, dass mal ein neuer Arzt da ist oder vielleicht mal ein neuer Kollege und so. Oder was man von anderen Psychiatrien hört, dass sozusagen auch das Thema Placebo aufkommt, wo ich ein absoluter, totaler No-No dagegen bin. Mhm. Also zu 99% würde ich es mal sagen. Es gibt so ein, zwei Situationen, wo ich weiß, wenn ich zum Beispiel einen sehr dementen Patienten vor mir habe, aber der schon müde ist und wo ich weiß, okay, der hat wie so eine Art Fetisch oder Nötigkeit auf eine Tablette. Mhm. Ich aber nicht möchte, dass er jetzt noch mehr Stoff bekommt, sondern er eh wahrscheinlich gleich schlafen geht. Das wäre, glaube ich, so die aller einzigste Situation, wo ich so ein Placebo unterstützen würde und sagen, gut, dann hat er jetzt sozusagen in seiner Demenz eine Tablette genommen, weiß für ein paar Minuten oder Sekunden, dass er eine Tablette genommen hat und kann sich jetzt hinlegen, so. Aber alle anderen Patienten, also wirklich alle anderen Patienten, also durch alle Krankheiten hindurch, würde ich niemals mit Placebo arbeiten, weil das die Authentizität komplett zerstört.
Ja.
Und das fällt mir in dem Kontext da einfach noch zu ein.
Ja.
Ich habe bei der nächsten Geschichte beim Durchlesen sofort gewusst, über wen du sprichst. Ich habe über diese Patientin auch schon mal gesprochen, aber ich will deswegen deine Geschichte dazu hören, weil das eine so präsente Patientin war in auch unser beider Leben damals, aber dann auch wahrscheinlich auch in Folge, dadurch, dass du ja weiter bei dem anderen Arbeitgeber gearbeitet hast und ich ja dann gegangen bin, da muss ich dir dann nach der Aufnahme mal fragen, was aus da noch draus geworden wurde in der Zwischenzeit. Aber die hat so viele, ich nenne es mal, und ich meine das wirklich interessant, positiv, so viel Geschichten produziert, also so viel Dinge getan und so viel Präsenz gezeigt und so viel Raum auf einer Station eingenommen, dass ja fast jeder so seine eigene Geschichte mit der hat. Und weil ich die Krankheit so speziell finde und weil ich auch diese Person so faszinierend fand in dem, was sie getan hat und sie ja auch auf jeden Fall herzensgute Momente hatte, wo man die eigentlich hätte fast knuddeln können und sagen, ey, ja, dass ich gesagt habe, auch wenn ich darüber schon gesprochen habe, ich will deine Geschichte hören.
Also ich glaube, du meinst die...
ja, genau, die Patientin, die dann zum Schluss Löffel geschluckt hat.
Genau, ja. Ja, also die von der Patientin habe ich ganz viel gelernt in Richtung Persönlichkeitsstörung. Und diese Patientin hatte ja dann auch noch dieses Münchhausen-Syndrom dabei. Und
magst du es kurz erklären, dass Leute, die das... Also, grob, einfach nur, dass man Münchhausen irgendwie verpackt, weil man kennt ja nur den Münchhausen.
Ja, Münchhausen ist ja der Lügenbaron, genau. Und diese Patienten, die erfinden quasi meistens dann eben Krankheiten oder Krankheitsgeschichten, um dann eben versorgt zu werden. Viele gehen dann ins Krankenhaus. Ja, die Patientin, von der wir reden, die ist schon, glaube ich, in etlichen Krankenhäusern in Deutschland gewesen und ich glaube auch außerhalb von Deutschland. Und beanspruchen dann eben eine Versorgung, ja, die wollen versorgt werden, die wollen gesehen werden, dass man sich um sie kümmert und die haben keine andere Möglichkeit gelernt oder sind nicht damit aufgewachsen, wie kann ich das denn auch erreichen, außer jetzt mit dieser Erkrankung, ja. Und das war sehr, sehr schwierig mit der Patientin einerseits und andererseits hat man auch, finde ich, also ich habe schon viel über sie gelernt einfach, weil so eine der ersten Geschichten, die ich mit ihr hatte, waren ja so, ja, der erste, zweite Dienst, den ich dort hatte und ich war dann für sie zuständig und wir haben uns sehr gut verstanden. Also und ich hatte damals auch noch keine große Ahnung von diesem Krankheitsbild. Und dachte mir, ja, das ist ja alles super. Ach, wir reden ganz viel und wir haben ganz viele Kontakte und so weiter. Also es war wirklich super toll. Und so, ich sag mal, wirklich so kurz vor der Übergabe letzte halbe Stunde kam sie dann und strahlte mich an und meinte, ich muss jetzt in die Endoskopie, ich habe einen Löffel geschluckt. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen und war auch sauer natürlich und dachte mir so, wie, jetzt ist doch gleich Übergabe, ich habe doch dann Feierabend, oh Scheiße, ja, was müssen wir jetzt alles machen?
Was tun Sie mir an?
Panisch geworden, gell, weil halt keine Erfahrung. Und dann natürlich dem Arzt Bescheid gesagt. Also, oh ja, nee, das geht nicht, dann muss ich jetzt runter in die Endoskopie. Und ja, da hat sich das alles ein bisschen verzögert mit dem Feierabend bei mir. Und
Endoskopie heißt, dass der, die dann Schlauch schlucken musste sozusagen.
Die haben versucht, es dann wieder rauszuholen.
Den Löffel sozusagen genau. Wieder rauszuziehen.
Ja. Es hat nicht immer geklappt. Also die Patientin war ja immer wieder bei uns, ja, über Jahre hinweg. Die Frau hat auch ganz also heftige Narben gehabt. Die hat sich selbst verletzt.
Die hatte einen Personalausweis mit der Adresse der Klinik.
Ja. Das sagt alles. Ne?
Das sagt einfach alles. Sowas, alles ja. Allein, dass es sowas gibt in Deutschland, ist für mich absolutes Nur. Ist unfassbar gewesen.
Ja, und die hat halt auch sich überall am Körper selbst verletzt, ja, aufgeschnitten am Bauch. Ich weiß noch, die hat dann immer an den Wunden manipuliert.
Oh Gott.
Und wenn du ihr dann entgegenkommen bist, hat sie dir die Hand geben wollen, wo sie eben noch an der
die
Wunde war.
Die blutigen Finger.
Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Mhm. Und mich hat es auf jeden Fall einiges gelehrt, ja, dass ich einfach da bei diesen Krankheitsbildern aufpassen muss, nicht zu nah an die Patientin ranzukommen. Also, dass man da wirklich auch so eine Distanz hält, ja, eine professionelle Distanz, aber trotzdem die Patienten auch ernst nimmt, ja, weil es ist ja immer ein Ausdruck von innerer Not, wenn die sowas Destruktives machen. Und das versuche ich auch immer den neuen Kollegen, die dann bei uns anfangen, auch mitzugeben, weil das sind oft schwierige Patienten, wo die Neuen nicht wissen, wie gehe ich damit jetzt richtig um. Ja, und dann versuche ich denen dann immer so ein bisschen Tipps zu geben, Reflexionen zu geben, sag hier, schon ernst nehmen, freundlich alles drum und dran, aber jetzt auch nicht die Mama sein, ja, nicht zu nah, weil das halten die nicht aus. Das ist ja ein Hauptsymptom, dass die eine gestörte Beziehung mit sich haben und natürlich dann auch zu anderen. Und daher muss man aufpassen, wenn du für die zuständig bist, dass das so in der Mitte bleibt.
Ist, ja.
Ja, und selbst wenn sie sich am Ende verletzen, ich habe das gelernt. Mit den 4 Jahren habe ich gelernt, dass mich macht das überhaupt nicht mehr aggressiv. Andere macht das wütend, ja, und ärgerlich. Warum hat er sich jetzt verletzt? Verdammt, ja. Und ich sage dann immer, sie haben das jetzt gebraucht.
Und da muss ich sagen, ich erinnere mich auch immer gern daran, weil ich ja auch dann Dozentenarbeit in der Krankenpflegeschule mache. Das ist so ein bisschen so auch der Endgegner, sich da sozusagen nicht drauf zu ärgern. So in, also es kann ja viel in der Psychiatrie passieren, aber ich sage immer, wenn dir einer in die Augen schaut, sich frisch geschnitten hat und seinen Druck, den er hatte und auch den Druck, den vielleicht die Beziehung zu der Kontaktpersonenpflege oder so gegeben hat und die Schüler halt neu sind, entweder als neue Kollegen oder einfach auch nur ihren Schülereinsatz haben und dann so jemanden wie diese Patientin kommt, denen in die Augen schaut und sagt, ich habe mich gerade wegen Ihnen geschnitten, weil Ihr Verhalten hat dazu geführt. Das muss man erstmal selber für sich verarbeiten können. Also da kann sich jeder selber, der heute den Podcast hört, sich überlegen, wenn dir einer in die Augen schaut und sagt, ich habe mir hier einen halben Arm abgeschnitten wegen dir.
Weil sie mir das und das nicht gemacht hat.
Genau, weil irgendwas nicht gepasst hat. Da muss man erstmal selber mit umgehen können. Mhm. Also, dass ich jetzt sozusagen wissentlich jemandem über ihn selbst eine Wunde zugefügt habe.
Und da kommen wir wieder zum Thema Eigenverantwortung. Was mir immer dann auch geholfen hat in so schwierigen Situationen, dass ich natürlich weiß, der Patient, Patientin ist sehr, sehr, sehr krank. Ja, aber trotzdem hat er auch noch eine Eigenverantwortung. Und wenn das die jetzt ist, dass er sich selbst verletzt hat, weil er aus irgendwelchem Grund jetzt so eine innere Not hat, ja, und die nicht anders abbauen kann, ja, und dann vielleicht noch sagt, ja, das habe ich jetzt gemacht, weil sie das so und so gemacht haben, dann ist es so. Dann lasse ich das so stehen und sage, nicht okay natürlich, ja, aber sie haben das jetzt im Moment gebraucht, das gehört auch zu ihrem Krankheitsbild, sage ich auch oft dazu. Das wird vielleicht nie ganz weggehen, ja, bei manchen ja, bei anderen weniger, je nachdem, was für Therapien gemacht werden, das gehört mit dazu und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ich nehme das nicht persönlich, dass Sie mir da jetzt Vorwürfe machen. Ja, ist mein Job, das jetzt hier auch auszuhalten, was Sie mir da an den Kopf werfen. Aber es ist Ihre Verantwortung. Ich habe Ihnen nicht den Arm aufgeschnitten oder Ihnen Löffel eingeflößt. Das haben Sie gemacht. Also immer wieder auch reflektieren auf die Eigenverantwortung beim Patient. Ja, weil das hilft mir zumindest, mir da nicht zu viel aufzuladen an schlechten Gefühlen.
Und es ist ja auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Also ich meine, es ist ja einfach so.
Es ist so.
Klar, könnte man sagen, das ist ein Hilfeschrei oder der braucht Hilfe oder das ging nicht anders und so weiter und so. Das ist halt aber auch ein Symptom der Krankheit.
Ja, genau. Und wenn ich dann eine relativ entspannte Haltung habe, dann kann der Patient wieder anders reagieren. Würde ich jetzt in den Part reingehen, dass ich persönlich reagieren würde, wütend, ärgerlich, ich schreie den an oder ja, ich rede nicht angemessen mit ihm, dann geht das ja in der Spirale wieder nach oben, in der Eskalationsspirale und ich bin ihm überhaupt kein guter Anker mehr, weißt du?
Genau. Wir drehen uns im Kreis, aber das ist gut so. Du hattest mir noch eine Geschichte aufgeschrieben und zwar hattet ihr nach dem Umzug in ein neues Gebäude einen Schutzzaun, der ziemlich hoch war, aber keine Überdachung.
Auf der Terrasse zum Rauchen.
Und dann ist was ganz Schlimmes passiert.
Ja, genau. Als wir da in das Gebäude gezogen sind, gab es eben diese Terrasse für die Raucher. Eine relativ große Terrasse, aber direkt auch an der Straße.
Und es war im dritten Stock.
Genau. Und da gab es entsprechende Schutzzäune, sage ich mal. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, waren die jetzt 3 Meter, 4 Meter. Ja.
Also ein Zaun, der auf jeden Fall nicht durchsprungen werden konnte.
Ja.
Und eigentlich auch ziemlich schwer hochzuklettern ist. Eigentlich.
Ja, das war so ein Gittertraht. Und irgendein Patient, das war ein junger Mann, der hochpsychotisch war und der dann sich nicht anders zu helfen wusste, weil er hatte auch gewisse Wahngedanken und hatte den Impuls, ich muss jetzt weg, von dieser Station. Und er hat keinen anderen Ausweg gesehen, als dass er auf die Terrasse gerannt ist. Meine Kollegen, die haben das auch mitbekommen. Ich war nicht dabei. Und der ist dann diesen Zaun hochgeklettert. Mein einer Kollege ist, glaube ich, noch hinterher, hat versucht, irgendwie die Jacke irgendwas zu greifen. Das ging aber nicht. Und dann ist er über diesen Zaun geklettert und ist runtergesprungen.
Also vom Zaun runter in Richtung?
Ist dann quasi vom dritten Stock runtergesprungen auf die Straße und hat sich natürlich einige Frakturen zugezogen. Aber man kann sagen, Gott sei Dank nur Frakturen. Also er hat es überlebt, aber es ist nichts Schlimmeres daraus entstanden. Ja, aber das war ein riesiger Schock für uns alle.
Und dann muss man sich ja in dem Kontext überleben. Dann wird es jetzt sicherlich den einen oder anderen geben, der dann wieder sagt, ja, hätte man da vorher nicht drüber nachdenken können. Oder dass man da eine Bedachung drauf macht. Oder dass da auf jeden Fall mal einer abhauen will, der da festgehalten wird. Wem könnte man da die Schuld geben? Oder sagst du, das ist halt passiert und davon ist am Anfang nicht ausgegangen, dass überhaupt da einer hochklettern kann?
Ich denke, das war bestimmt auch ein Anteil davon, dass man gedacht hat, dieser Zaun, diese Höhe hält die Menschen einfach ab. Und die Tatsache, klar, dass wir sehr weit oben sind auch. Wir haben üblicherweise nicht oft sportliche Patienten, ja. Und dann wurde auch immer gesagt, wir sind keine Forensik. Ja, also es war auch mein Bereichsleiter immer ganz wichtig, da immer noch einen Unterschied zu machen, auch in der Station, im Baulichen und so weiter, ja.
Also da kann ich auch eine kleine Geschichte beisteuern, die auch genau die gleiche Aussage beinhaltete, wie auch du gerade gesagt hast. Also wir haben auch geschlossene Stationen und so weiter und so fort. Und das war, bevor mein Chefarzt gewechselt hat, der Chefarzt davor, das ist jetzt schon 10 Jahre her oder so, hatten wir mal einen, der ist aus dem ersten Stock, aus dem oberhalb des Fensters ist nochmal so ein kleines Kippfenster. Mhm. Wie sagt man denn dazu? So ein Dach ist es ja nicht, aber so ein kleines Kippfenster über einem normalen Fenster. Die normalen Fenster waren geschlossen, die waren auch mit Schloss verriegelt und die Kippfenster konnte man halt so leicht ankippen, aber da konnte man höchstens was durchschmeißen, da kam man halt nicht durch. Und der hat es geschafft, irgendwie mit einem Löffel oder so diese Verankerung zu sprengen. Und dann ist der durch dieses Fenster auch aus dem ersten Stock dann auf den Boden gekracht und hat sich die Knöchel gebrochen. Mensch. Und die Aussage von unserem Chefarzt war, wir sind keine Forensik, das ist ein geschlossenes Fenster gewesen, auch wenn es kippbar war. es ist, wir haben nicht die Höchststufe an Möglichkeiten. Also wir haben hier keine, wie sagt man, Gittertüren. Wir haben nicht 3-4 Schließsysteme. Wir sind eine geschlossene Psychiatrie, aber wir sind kein Knast. Und wenn jemand auf die Idee kommt und das schafft, dann ist es halt dieser Mühe an Prozentsatz, der es dann halt gemacht hat.
Ja, es gibt ja auch immer noch oder immer wieder leider auch Suizide auf geschlossenen Stationen und Menschen, die sich da nicht gut mit auskennen. Da kommt dann auch immer schnell der Vorwurf, wie konnte der sich umbringen? Der ist auf einer geschlossenen Station, der ist doch dauerüberwacht. Und muss man sagen, nee, es ist eben, das kannst du nicht über einen Kamm scheren. Ja? Sind nicht alle Patienten in einem geschlossenen Zimmer auf einer geschlossenen Station. Ja, ja. Und es gibt immer wieder Lücken. Ja, bei uns bei den zwei Bereichen, Akut und Bekut, ja, da ist ja auch auf der Bekut-Seite gibt es normales Geschirr. Ja, normale Porzellantassen, ja, normales Besteck. Ja, weil auch gesagt wird, wenn die Leute sich umbringen wollen, die finden immer einen Weg. Wir sind kein Forensik, also es hört sich für die einen vielleicht schlimm an, aber auf der anderen Seite bringt es auch für die Patienten, die eben nicht solche Ideen haben, noch minimale Qualität in der Umgebung, in der sie dann für ein paar Wochen sind. Ja, dass man ihnen dann eben nicht sagt, so ein Gefühl vermittelt, du bist quasi im Gefängnis. Das denken eh schon viele. Klar, vor allem, wenn sie keinen Ausgang haben oder so. Ja, aber es ist ein schwieriges Thema.
Du hast mir noch eine Geschichte aufgeschrieben und zwar geht es um einen manisch-depressiven Patienten, der mir auch sehr geläufig ist und ich fand es eigentlich auch fast schon angenehm, dass du es aufgeschrieben hast, der auch Dauergast damals bei uns war und den du, glaube ich, genauso als Schüler mitbekommen hast, wie auch ich den als Schüler mitbekommen habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich unsere Geschichten matchen, aber ich möchte gerne, dass du von ihm redest, weil ich höre so gerne von ihm und ich mag ihn auch total. Auch wenn er jetzt schon gestorben ist.
Ja, ja. Ja, Patient, genau, manisch-depressiv, war damals schon älter gewesen. Und ja, ich habe ihn als Schülerin depressiv kennengelernt, wo er wirklich wie so ein Häufchen Elend nur auf dem Stuhl gesessen hat, nichts mehr essen, nichts mehr trinken wollte. Und ich hatte als Schülerin dann quasi so die Aufgabe bekommen, ihn zu motivieren oder ihm auch Essen anzureichen. Und ich habe ihn einfach gemocht, das kennst du vielleicht auch. Man trifft Menschen, man ist sich sofort sympathisch, man muss nicht viel reden, man spürt es einfach irgendwo, ja. Und das war bei ihm so gewesen. Er war auch so mit ein Grund auch, dass ich mich dort beworben hatte, weil mir das einfach Freude gemacht hat, da für ihn da zu sein, minimal ihm da irgendeine Unterstützung zu geben. Und natürlich habe ich ihn dann auch in den weiteren Jahren anders erlebt, anders kennengelernt, wenn er in manischen Phasen war. Und er war oft in manischen Phasen und er hatte so richtige Größenwahn, Ideen. Also oft war er Gott. Ja.
Erstmal kategorisch einfach nur Gott
ganz
sein.
Ganz einfach, da braucht man nicht mehr diskutieren.
Manche sind irgendwie Julius Caesar oder Hitler oder irgendwer. Er war einfach Gott.
Genau.
Noch nicht mal Jesus. Jesus wäre einfach kategorisch drunter. Er war einfach Gott.
Und das Schöne bei ihm war, er hat halt damals auch vielen im Team so, ich sag mal, so eine Art Spitzname gegeben. Ja. Ein Kollege, den hat er Winnetou genannt. Ja, der hat halt auch dunkle Haare. Vielleicht hat er so ein bisschen Touch gehabt. Den hat er Winnetou genannt. Dann gab es noch, ich glaube,
Asterix gab es noch.
Gab es Asterix?
Asterix gab es noch. Der kleine Kollege von uns.
Ja, und die Königin von Schweden gab es auch noch. Und ich war seine Rose. Mich hat er Rose genannt. Ich wäre seine Rose. Und was ich halt immer ganz berührend fand, wenn er im Überwachungszimmer war. Und manchmal durfte er da auch seinen Kassettenrekorder, CD-Player haben. Und er wusste, dass ich die Winnetou-Musik so gerne mag. Und dann hat er manchmal so rübergeguckt und gefragt, soll ich die Musik, die Winnetou-Musik wieder für Sie anmachen? Und wenn ich dann halt Zeit hatte, habe ich gesagt, oh ja, sehr gerne, da komme ich mal zu Ihnen, da hören wir mal einen Moment Musik zusammen. Und das fand ich total, also da hast du auch einfach so diese anderen Aspekte gesehen, die der Mensch noch hat. Also nicht nur die Depression oder die Manie, sondern dass der auch eine große Empathie einfach hatte und Mitgefühl und aufmerksam war. Ja, ein ganz höflicher Mensch auch war. Trotzdem hatte halt auch mit der Mutter zusammengelebt und die Mutter hat, glaube ich, auch, also hat eine krankhafte Beziehung da gehabt, ja, mit der Mutter. Und leider hat er dann nicht mehr viel Zeit gehabt, nachdem die Mutter gestorben war und wir uns eigentlich alle gefreut hatten. Er kam dann auch in eine Einrichtung, ja. Wir haben uns alle für ihn gefreut, dass er vielleicht noch ein paar Jahre hat, ohne den Einfluss der Mutter zu leben. Und dann ist er aber, glaube ich, wenig später gestorben.
Das ist auch wieder so wahrscheinlich auch so eine Abhängigkeit zur Mutter.
Ja, ja.
Ist nur gemutmaßt, aber. Also für mich war der Patient, und ich weiß genau, um wen es geht, auch der Grund, warum ich am Ende dann, also nicht nur der Grund, aber ein großer Grund, weil ich gesagt habe, wenn die Leute so sind und man denen aber auch helfen kann bei dem, wie sie so sind, dann möchte ich das gerne mein Leben lang machen. Mhm. Also weil dann ist das ungefähr das, was ich gut finde. Und diese 6 Wochen, die ich auf der Station verbracht hatte, wo er war, als ich dann gegangen bin, hatte ich beim letzten Tag, wurde ich abgeholt von meinem Kollegen. Ich glaube, es war sogar nach dem Spätdienst oder so. Das war mein letzter Tag da als Schüler. Mhm. Und dann bin ich den Aufzug runtergefahren und hatte so ein Kloß im Hals. Dann habe ich gesagt, also wenn ich so ein Kloß im Hals habe, dann muss da irgendwas hängen geblieben sein. Also wo ich so richtig so ein Gefühl hatte, so eigentlich will ich nicht weiter Schüler sein, sondern ich möchte gerne da weiter arbeiten. So. Und dann meine Geschichte zu ihm primär, also ich kann auch wahrscheinlich hunderte Geschichten zu ihm erzählen, was er so getrieben hat oder was so passiert ist bei der Arbeit. Aber allein, dass wir beide so positiv auch von ihm reden, obwohl er, wenn man jetzt nur so ein Blitzlicht von ihm gehabt hätte in so einer manischen Phase, wie er schreiend ins Bad gerannt ist, mit sich selber geschimpft und als Gott dann womöglich die Leute alle verflucht hat und gesagt, wenn jetzt einer zur Tür reinkommt, gibt's Haue und solche Geschichten. Dann würde man, wenn man so ein Blitzlicht von ihm gesehen hätte, würde man denken, okay, also bloß weit weg von dem. Aber wenn man durch diese harte Schale durch ist und dann ihn auch wirklich erkannt hatte, was er für ein Mensch war, der hat einem so viel zurückgegeben. Obwohl, man muss bei mir sagen, er hat mir ja auch einen Spitznamen gegeben. Und zwar hat er einen bestimmten Nachnamen genannt. Ich war Herr Punkt, Punkt, Punkt. Ich will den Namen nicht nennen, einfach um es nicht zu genau zu machen. Aber er sagte immer, das ist der Mörder meiner Mutter. Wenn die mal stirbt, wird er sie umbringen. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin der Mörder seiner Mutter.
Okay.
Und deswegen hatten wir immer natürlich auch auf der Ebene erstmal ein schwieriges Verhältnis. Aber er hat dann so in seiner Gottheit und auch so hat er dann natürlich auch Dinge zugelassen, obwohl ich ja ein potenzieller Gefährder seiner Mutter war. Also in Anführungsstrichen. Und dann hat er dann, stellen Sie das Essen mal dahin, so unter dem Motto. Na gut, heute nehme ich noch mal die Tabletten von Ihnen, so unter dem Motto. Ne? Obwohl Sie ja der Mörder meiner Mutter sind. Und ich hatte 2 Situationen noch mit ihm. Zum einen, als ich schon aus der Klinik raus war, als ich noch in der Klinik drin war und gearbeitet habe noch, da kam er einmal in einer guten, gesunden Phase, wo er auch keine Depression und keine Manie hatte und kam auf Station und hat Geschenke mitgebracht und hat allen Geschenke gegeben. Und er hat mir eine Flasche Pfirsich-Brandy, tatsächlich, wo wir gerade heute den Volvic trinken, hat er mir eine Flasche Pfirsich-Brandy mitgemacht und hat gesagt, ja, die hätte er im Supermarkt gesehen und er möchte sich nochmal für sein Verhalten entschuldigen von den letzten Malen. Und ich dachte dann so ganz böswillig, so im Hinterkopf, so waren die letzten 30 Male, wo du hier warst. Aber es war wirklich, die Geste hat halt gezählt und ich habe so gemerkt, wie ehrlich er das meinte und dass er hat sich extra diese Flasche, ich meine, das war so ein Fusel irgendwie vom Grabbeltisch, aber mehr konnte er sich ja auch nicht leisten.
Die Geste zählt
und sagt, die hat er für mich ausgesucht. Ja. Warum es jetzt gerade Brandy war, ich trinke kein Brandy, aber gut. Und das wollte er mir aber schenken.
Schön.
Und das war halt so herzerwärmend. Und als ich dann, das war die andere Situation, als ich dann aus der Klinik raus war, da war es auch noch in den alten Räumlichkeiten, war ich aber schon hier in Köln am Arbeiten. Und ich bin dann, weil ich wusste, wer an einem der Tage, hatte ich dann meine Eltern besucht und wusste, wer Nachtdienst hat. Und habe gesagt, ich besuche die vom Nachtdienst. Und dann bin ich dahin. Und dann war er wieder da und krakeelte im Zimmer rum. Und es war halt schon irgendwie, was weiß ich, 12 Uhr nachts. Ja. Und ich bin halt mal zum nächtlichen Besuch mal vorbeigekommen auf einen Kaffee. Was man so macht, wenn man so Nachtschwester ist, ne, und unterwegs mit dem Auto. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, na, wen habt ihr so als Patienten? Und dann sagte dann die Kollegin, die da war, sagst du, naja, hörst du ja schon, wer nebendran krakeelt, so unter dem Motto. Und dann war es halt richtig laut und er war richtig aggressiv wieder und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, ich gehe da jetzt mal rein. Und er hatte mich ja überhaupt nicht erwartet, weil ich hatte keinen Nachtdienst. Klar, ich arbeite da nicht mehr. Ich war ja durch die Tür und überhaupt. Und dann mache ich die Tür zum Observanzzimmer auf und stand halt wie ein Schrank mit meinen 2 Metern so im Halbschatten, weil bei ihm war es halt natürlich schon dunkel im Zimmer. Und dann habe ich so Spaß aber gesagt, na, was denn hier los? Da guckt er mich an, hält sofort die Klappe. Hat sich total gefreut, also war komplett, die Manie brach förmlich kurzfristig ein, freute sich und sagte, setzen Sie sich zu mir. Und dann wollte er, dass ich mich neben ihn setze und sage, und wie ist es denn in Köln?
Wie schön.
Es war so herzerwärmend, wirklich.
Toll.
Weil er war so richtig so rausgerissen aus seinem kompletten Film und er kannte mich wieder und freute sich, dass ich da bin, weil wir halt auch ein gutes Verhältnis hatten und sagte, dann wollte er wissen, wie es in Köln ist. Und dann saß ich neben ihm und habe ihm das erzählt. Und als ich dann raus bin, wieder nach meinem Kaffee und der Kollegin, das war nach einer halben Stunde oder so, bin ich dann wieder raus, habe ich unten dann die Tür wieder zugemacht, wollte auf der Straße zu meinem Auto gehen und dann hörte ich es wieder, wie es wieder krakelt.
Ja, das ist Psychiatrie live, ne?
Zu gut einfach. Oh man. Wir haben heute so viel gequatscht und es war so schön und wir werden auch noch weiter quatschen, weil wir gehen heute Abend noch zusammen essen, da freue ich mich schon drauf.
Ich auch.
Ich freue mich total, dass du da warst, dass du einige Eindrücke mitbringen konntest. Ich finde es nicht so gut, dass du nur die Hälfte von dem Tee getrunken hast, aber gut, das ist,
kommt.
Dann hast du noch was fürs Hotelzimmer.
Ja.
Und grüße alle schön. Ja, und du musst mir auch noch mal eine Sache erzählen, das machen wir dann aber nicht hier mit dem Podcast, sondern weil mich einfach noch private Dinge noch interessieren.
Ja,
aber das können wir heute Abend alles besprechen. Ich wollte auf diesem Wege noch hinweisen, alle Informationen, alle Links und alles, was ihr sucht, findet ihr auf www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Wer sich für ProDema interessiert, da werde ich nochmal einen Link in den Shownotes und in der Videobeschreibung hinterlassen. Einfach den allgemeinen ProDema-Link, dann können die Leute sich das ja mal anklicken, die das interessiert. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, gerne per WhatsApp auf meine Telefonnummer. Und wer noch Geschichten hat, die er selber in der Psychiatrie erlebt hat oder die er denkt, dass er sie mal loswerden will, der kann sie mir gerne schicken, auch auf die Telefonnummer oder auf die E-Mail-Adresse. Und ansonsten freue ich mich auf den heutigen Abend. Es ist total schön gewesen, dass du überhaupt gekommen bist und den weiten Weg hierher genommen hast und dass wir uns mal wieder über alte Zeiten unterhalten können.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich kommen durfte. Hat mir super Spaß gemacht. Also die Zeit verfliegt wirklich. Das denkst du nie, aber ich freue mich drauf, auch aufs Essen gehen heute Abend. Und danke, dass ich da sein durfte.
Dann alles Gute, Kerstin. Bis
danke.
Dann. Tschüss.
Dir auch.